Es ist 16 Uhr. Wir fangen an. Egal wer, egal wie, egal wo, egal was ist, da ist, der Herr ist da. Der Herr ist da in der Mitte seines Volkes. Und ich möchte den Herrn preisen, den Herrn loben. Halleluja, Vater, ich danke dir für heute Nachmittag und ich danke dir, dass ich in deine Gegenwart jetzt kommen darf. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist es, Herr, wo wir dein Angesicht suchen und dein Angesicht finden dürfen. Gesegnet und gepriesen soll werden dein Name. Amen. Hosiana. Ehre, Anbetung, dir sei Lob, dir sei Dank gebracht. Herr, wir möchten heute Nachmittag uns positiv auf dich einstimmen. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Von dir kommt alles, zu dir geht alles. Herr, und wir möchten dich erheben als unseren Herrn, als unseren Gott, als unseren König. Halleluja. Du regierst über unser Leben, über unser Dasein, über unser Gestern, über unser Heute und über unser Morgen. Du bist Herr. Halleluja, halleluja. Preis sei dir. Kannst du Amen sagen? Wir dienen einem großen Gott. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Und er ist hier heute Nachmittag. Er ist hier. Halleluja. Seine Güte ist da. Seine Stärke ist da. Und wir sprechen heute von den Festungen. Reiß nieder deine Festungen. Das ist so eine feste Burg, ist unser Gott. Halleluja. Die wollen wir nicht aufgeben. Die wollen wir erst recht installieren und alles daran setzen, dass hier sich der Herr zu Hause fühlen kann. Du bist groß an diesem Ort. Und wir möchten unserem Herrn wirklich Freude machen durch unser Leben, durch unser Gesang, durch unsere Gebete, durch unsere Predigt, durch unser Leben, durch unser Dienst. Gott Freude machen, dass Gott sich wohlfühlt in unserer Mitte. Halleluja. Heute zuerst einmal, wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt mit Stephen Brooks. Wir haben ihn gut abgeliefert, sind gut nach Hamburg gefahren. Die Woche heiratet ihre Tochter. Okay, und bei uns geht es weiter. Das Thema hier heute ist, reiß nieder deine Festungen. Der Teufel hat im Laufe der Zeit so viele Burgen um dich herum gebaut, so viele Festungen. Du bist zwar frei, aber doch belagert. Belagert von festen Burgen, die nicht von Gott sind, die zwar christliche Namen haben, wie und so weiter, aber das werden wir nachher später mehr. Ich lade euch ein für Freitag, 19 Uhr, bereite dich, Gott zu begegnen. Es ist so wichtig, wir sind in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, als ich diese Vision, die Gott mir gab, ausgeschickt habe, ich habe so viel Feedback bekommen, Feedback, das heißt also Geschwister, da schrieb eine Schwester, vor 4 Tagen habe ich den gleichen Traum gehabt, fast gleich, wortwörtlich, diese Bilder. Also und danke für deinen Mut, dass du das einfach publik gemacht hast. Und ich habe von überall her, also Anrufe oder E-Mails bekommen, wo Leute einfach auch weitergereicht haben. Heute schrieben ein paar Freunde, alte Freunde, deren Adressen ich verloren hatte, über Dänemark haben sie Kontakt bekommen. Über Dänemark, ich habe deine Adresse bekommen und Gott. Und wir haben gespürt, das war vom Herrn und vom Heiligen Geist, was da passiert ist. So, der Herr arbeitet, bereitet uns so und die Wirtschaft geht's runter. Es geht alles runter und ich sage euch, es dauert nur noch Fragen. Ich habe lange Zeit auch für mich überlegt, ich wollte ja nach Indien gehen, wollte, habe ich gesagt. Ich habe es noch nicht festgemacht. Und ich habe einfach mir eine Zeitlimit gesagt, Herr, ich entscheide mich in 30 Tagen. In 30 Tagen sehe ich mehr. In 30 Tagen weiß ich weiter und ich habe vor Gott gebetet. Und Gott hat mir einfach gesagt, 30 Tage. Und einfach in diesen 30 Tagen, ich lasse gar nichts, dann lasse ich alles ruhen und wenn es nicht sein muss, geht es nicht. Und wenn es sein muss und es Gottes Wille ist, dann werde ich gehen oder wir werden es gehen. Aber ich überlasse es Gott. Wisst ihr, wir sind in einer sehr aufregenden, spannenden Zeit, was so alles drumherum passiert in Israel, dem Nahen Osten, politisch, überall die ganze Vereinigung. Jetzt ist der ganze Mittelmeerraum zur europäischen Gemeinschaft dazugekommen. Man hat so einen Vertrag gemacht, die meisten haben das gar nicht registriert groß. Aber hier ist das alte Römische Reich entstanden, die Grenzen des alten Römischen Reichs. Nordafrika, Palästina, also diese ganze Mittelmeerraum, Syrien, das alles, was früher die Römer beherrschen bis an Euphrat, das ist jetzt zu Europa gekommen, dieses große Europa, seitdem der Franzose einen Vorsitz hat. Das war so sein Herzensanliegen. Die Konturen des alten Römischen Reiches entstehen. Und was fehlt noch, ist unser Herr. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und der Herr Jesus wird kommen, wenn das alte Römische Reich, das in den Tagen, als Jesus lebte und wirkte, existierte. Es muss alles wiederhergestellt werden, damit er auch seine Füße auf den Ölberg setzt Und als ich so betete und nachdachte, hat Gott mir noch ein paar andere Bilder geschenkt in diese Richtung. Vielleicht lasse ich das heute ein bisschen reinfließen, auch in den nächsten Tagen. So, ich kann nicht alles auf einmal sagen. Die Zeit ist zu knapp und zu kurz. Ihr müsstet nonstop hier sitzen, um das alles, das, was Gott zeigt und gibt. Und er zeigt ständig. Aber Gott, während ich das ausgeschickt habe und an Gertrud weitergeschickt habe zum Drucken, hat Gott zu mir gesagt, Gräuel an heiliger Stätte. Lies mal Matthäus Evangelium 4. Gräuel an heiliger Stätte. Habe ich gedacht, Gräuel an heiliger Stätte. Wenn du nach Jerusalem gehst und das erste Bild, was du von Jerusalem siehst, ist die goldene Kuppel der Moschee. Dort war mal der Tempel. Gräuel an heiliger Stätte. Und das schon seit 500, 600 Jahren steht diese Moschee an diesem Platz. Gräuel an heiliger Stätte. Also es gibt uns viel zu denken und diese Gräuel müssen alle hinweggetan werden. Leute, da passiert irgendetwas. Irgendwann wird irgendein Idiot die Moschee sprengen. Und das wird ein Pulverfass in der arabischen Welt geben. Und es wird explodieren, dieser Pulverfass. Nur irgendein Idiot, nur ein Fanatiker, der den Messias nicht erwartet. Aber glaubt nicht, dass der Messias kommt, denn der Messias ist bereits gekommen, der kann nicht mehr kommen. Wenn einer kommt, ist unser Herr Jesus Christus. Und Geschwister, und weißt du, die ganze Sammlung der Juden, was die Leute so groß propagieren, die Sammlung der Juden muss stattfinden und die Juden müssen nach Israel zurückgehen. Das muss nicht sein, das ist schon längst passiert. Wenn du Pfingsten die Geschichte liest, aus allen Völkern, wohin der Herr sie zerstreut hatte, da hörten jeder in seiner eigenen Sprache die herrlichen Taten Gottes verkündigen. Apostelgeschichte 2 ist die große Sammlung gewesen, wo sie alle aus allen Völkern, wohin der Herr sie zerstreut hatte, die waren alle am Tag der Pfingsten versammelt. Und sie sagten, wo soll das denn hinführen, was soll das werden? Der Tag des Herrn begann. Der Tag des, da war die große Sammlung, wovon die Propheten geweissagt haben. Aus allen Völkern steht es, wohin der Herr sie zerstreut hatte. Sie hörten die Worte von den großen Taten Gottes. Und die großen Taten Gottes, der Herr sandte Jesus, der Herr hat Jesus auferweckt, der Herr hat Jesus in den Himmel genommen und dieser Herr wird wieder kommen. Also was, irgendeine Sammlung 1948 von Israel, schon alles, das ist alles Zionismus, aber es ist nicht Wort Gottes. Die waren alle in Jerusalem, die fragten, was soll das werden? Was soll das werden? Und es ist der Tag des Herrn geworden. Und die letzte Zeit, Rauch und Feuer und so weiter, was so alles geschieht. Okay, dann, wer noch nicht sich angemeldet hat für die Gemeindefreizeit vom 18. bis 24. August, also auch herzlich eingeladen. Und die nächste Veranstaltung, was wir hier haben, ist am 2. bis 5. September mit einem Indianer, Pastor, ein richtiger Indianer ist das, so mit Federn. So wie unser Vernon Clouds, der hier war. Er hat eine Arbeit unter Indianern in den USA, hat eine Bürde für die Indianer und er wird uns das Wort Gottes predigen. Ich habe eine Empfehlung bekommen über ihn aus Philippinen. Da hat gesagt, Bruder, wenn du irgendeinen Mann Gottes einladen möchtest und der stark ist und so weiter, lad den Bruder ein. Der ist aus USA, aber der hat bei uns gepredigt. Der Heilige Geist hat mächtig gewirkt. So, das ist die nächste Veranstaltung im September. Ich wünsche allen, die in Urlaub gegangen sind oder gehen, einige haben sich bei mir entschuldigt, die sind jetzt verreist. Ich wünsche ihnen eine gute Reise bei diesen teuren Preisen. Die Preise sind wirklich teuer. Wenn du verreisen willst, verreise jetzt oder nicht mehr. Denn so günstig, wie du bis jetzt gereist bist, wirst du nicht mehr reisen. Es ist alles teurer geworden. Wir haben eine Teuerungsrate, wie wir sie in den letzten 15 Jahren nicht hatten. Und wir sollten darüber nachdenken. Es wird alles teuer, genauso wie es in der Bibel sagt. Hungersnöte. Man kann jetzt den Hunger versuchen zu halbieren, wie Frau Merkel es möchte. Es geht nicht. Es wird große Hungersnöte sein, es werden Pestilenz sein, es werden Krankheiten kommen und. Und dann mittendrin in diesem Chaos wird der Herr kommen. Und als dann alles vorbei ist. Und du und ich, wir werden das Gericht, und das hat Gott mir so wunderbar gezeigt bei diesem Studium vom Noah. Also Gott rettet seine Kinder hindurch, damit man nachher nach der Sintflut, nach dem Gericht, eine gute Bevölkerung hat, anständige Leute hat, gesunde Leute hat, geistliche Menschen hat. Die werden dann die Erde bevölkern und das Geschäft Gottes machen. Dann wirst du die Füße richtig massieren können. Ja, okay. Lasst uns weiter fortfahren. Reiß nieder deine Festungen. Der Feind hat um dich und um mich und um uns herum lauter Festungen gebaut und ich werde heute euch nach Israel nehmen, nach Jerusalem. Darf ich mal fragen, wer war von euch schon einmal in Jerusalem? Gott segne euch. Also ihr wart auf dem Berg Zion, ich werde vom Berg Zion sprechen und ich werde über Jerusalem sprechen. Ich war schon mehrmals in Jerusalem und ich bin begeistert. Ich kenne Jerusalem eigentlich so gut wie meine Westentasche. Ich weiß so die Winkel und wo günstig was einzukaufen ist. Das weiß ich auch, die Basare. So, Israel ist im verheißenen Land schon seit 400 Jahren und das sind die Jebusiter. ein alter Stamm, schon über 2000 Jahre leben diese Leute dort und das Land gehört den Kindern Israel und sie haben eine Festung, diese alte Jerusalem. Das alte Jerusalem war eine Jebusiterstadt, Stadt Jebu hieß es. Dort war auch der Priester Melchisedek, dem Abraham mal Opfer brachte und den Zehnten brachte. Das ist also eine alte, heilige Wallfahrtsstätte, Pilgerstätte gewesen. Und jetzt herrschen kananitische Stämme dort, in diesem Jerusalem, so wie es heute, eine Stadt, die von anderen Mächten beherrscht wird, von anderen Mächten kontrolliert wird. Und die Botschaft, die mich heute beschäftigt, ist, Gott will, dass unsere Lebensgeschichte aufgearbeitet wird. Dass da, wo sich der Feind eingeschlichen und eingenistet und einquartiert hat, dass diese Teufelsnester ausgeräuchert werden. Dass diese festen Städte, diese Burgen eingenommen werden, diese Jebusiterburg. Und es sind Burgen, die das Land beherrschen. Du kannst wohl wohnen, du kannst wohl dein Gemüse pflanzen, du kannst wohl deine Schafe weiden, du kannst wohl Geschäfte machen, aber es herrschen andere Mächte. Es herrscht der Jebusiterkönig, obwohl er schon besiegt ist. Josua hat den Jebusiterkönig das Genick getreten und sie alle umgebracht in diesem Kampf, wo die fünf Könige sich in der Höhle versteckt haben, die fünf kananitischen Könige, aber die Stadt ist immer noch in fester Jebusiterhand. Menschen haben schon sehr früh mit so Burgen begonnen und einfach irgendwie dann mehr und mehr als Wehranlage, als Festung, als Fort, so dass sie beständig immer sich mehr und mehr verfestigt. Vielleicht ist es am Anfang gar nichts Schlimmes gewesen, aber dann ist es zu einer Bastion geworden, zu einem Bollwerk. Und das ein geistlich auch übersetzt, ein Bollwerk gegen Christus, gegen Gott, gegen das Reich Gottes. Wir schauen also auf diese alte Jebusiter-Festung, 2000 Jahre ist die schon alt, zur Zeit Davids. Über 2000 Jahre. Und erst interessant, dass nach 2000 Jahren diese Festung eingenommen wird. Bei Gott arbeitet immer mit zwei Tagen. Und ich sage euch eines, wir stehen auch vor großen Ereignissen. Die Bibel sagt in Hosea Kapitel 6, nach zwei Tagen, am dritten Tag, wird er die Wunden heilen. Zwei Tage musst du leiden. Interessant. Zwei Tage, wir haben 2000 Jahre nach Christus. Und jetzt, wir sind schon im dritten Jahrtausend, also 2008. Also das dritte Jahrtausend beginnt. Und Gott wollte, und Gott will nach diesem Prinzip arbeiten, Gott arbeitet nach diesem Prinzip. Gott ist ein heiliger Gott, der nach seinen Ordnungen ganz strikt und steif hält. Gott weicht keinen Millimeter ab. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss und das ist gut so. Mit Noah hat Gott einen Neuanfang gemacht. Lass mich mal vielleicht, damit wir die Jebusiter-Geschichte verstehen. Lasst uns ein bisschen zurückgehen. Gott hat mit Noah einen Neuanfang gemacht. 1. Mose 9, Vers 18 bis 27. Da kannst du diese Geschichte lesen, wo er dann einen Bund schließt mit Noah, diesen Regenbogen, und Gott und Noah dem Herrn einen Altar baut. Und dann segnet Noah seine Söhne und da passiert ein Unfall. In 1. Mose 9, Vers 25 bis 27, da hat der Ham, einer der Söhne Noahs, hat die Blöße des Vaters aufgedeckt. Der Vater war betrunken und er hat nicht geschont den Vater, sondern einfach aufgedeckt die Blöße, anstatt es zu verharmlosen und so weiter. Und dann hat Noah den Ham verflucht. Und da heißt es, verflucht sei Kanaan, ein Knecht, der Knecht sei er seinen Brüdern. Also der Ham und dann diese Linie geht weiter auf Kanaan. Es war der jüngste Sohn von Hams. Das ist dieser Kanaan, der dann zur Knechtslinie wird. Und die Bibel sagt, er will die Sünden der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Hier haben wir es. Die Sünde von Ham, weil er die Blöße seines Vaters aufgedeckt hat. Und Israel bekam dann später den Auftrag, das Land Kanaan einzunehmen. Da, wo die Kananiter wohnten, die Nachkommen Kanaans, wo die wohnten, sie bekamen den Auftrag, das Land einzunehmen, die Kananiter zu vertreiben aus diesem Land, also die verflucht waren. Verflucht sei Kanaan, heißt es, er ein Knecht sei unter seinen Brüdern. Und Israel hat nicht radikal gehandelt. Und das ist, wir bekommen von Gott einen Auftrag, schmeiß es zum Fenster raus, räum auf mit dem okkulten Zeug, mit der Zauberei, mit ganzen Büchern und mit ganzen frommen religiösen Spuk, was so ist, was nicht von Gott ist. Räum auf, was machen wir? Wir machen Kompromisse. Um des lieben Friedens willens. Und genau das haben sie gemacht. Und wir lassen uns verwickeln, wie auch die alten Israeliten, die nicht Gott gefragt haben. Da kommt so ein Gesindel da mit trockenem Brot und mit durchwetzten Schuhen und Kleidern. Wir kommen von weit her. Ha, Ganoven war das. Die wohnten um die Ecke und haben Israel ganz schön reingelegt. Und wir werden auch so oft reingelegt als Kinder Gottes, weil uns die Salbung fehlt. Weil uns die Salbung fehlt, das Licht Gottes fehlt und weil wir sie nicht erkennen. Und die werden zum Verhängnis für uns. Diese Kompromisse, diese faulen Kompromisse, die wir irgendwo nach unserer Bekehrung, nach der Landeinnahme, diese Kompromisse, die wir machen, nach unserer Bekehrung, nach unserer Taufe, nach unserer Geistestaufe, nach unserer Wiedergeburt, diese Kompromisse, die zahlen sich bitter. Und die zahlen sich sehr teuer und rächen sich sehr bitter in unserem Leben. So, sie waren nicht entschlossen genug. Sie haben nicht so gehandelt, wie Gott gesagt hat. Sie wandelten nicht mit dem Herrn, sonst hätten sie die Jebusiter vertrieben. Aber die Jebusiter haben sich gehalten. Sie waren nicht entschlossen genug, nicht ernst genug. Sie nahmen deshalb vielleicht die Schuld. Ach, sind auch gute Menschen, liebe Menschen. Sie haben Mitleid gehabt. Ich sage euch eines, Leute, Mitleid zahlt sich nicht aus im geistlichen Leben. Du musst radikal sein. Mitleid zu sich selbst, Mitleid zu anderen. So diese Kompromisse, da entstehen diese Verhängnisse. Ach, die armen Jebusiter, ach weiß, sie sind da oben, ganz weit weg. Aber die lassen uns in Ruhe, wir lassen sie in Ruhe. Wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Du wirst nichts mit ihnen zu tun haben, sie wollen mit dir was zu tun haben. Die machen Geschäfte nachher mit dir. Du wirst ein Knecht der Kanaaniter sein oder Kanaan soll Knecht sein hier unter seinen Brüdern. Und dieses entwickelt sich genau in das Gegenteil. Herrschaft. Gott hat verdammt den Kanaan und seine Nachkommen als Knechte. Sie sollen Knechte unter ihren Brüdern sein, aber nein, die entwickeln sich zur Herrschaft, setzen sich genau in der Mitte der Kontinente. Die setzen sich nicht irgendwo am Rand. Wenn sie sich in Japan niedergelassen hätten, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber nein, genau ins Zentrum, von wegen Knechte. Lieber Gott, das hast du gedacht. Du siehst, es ist interessant, Gott hat Leute verdammt, Kain, unstet und flüchtig soll deine Zeit sein und deine Tage sein. Was macht unser Herr Kain? Er baut eine feste Burg, eine feste Stadt und er lässt sich nieder. Er wird, wenn er ein Nomade geblieben wäre, hätten wir keine Probleme. Aber Kain ist kein Nomade geblieben. Er hat gleich genau das Gegenteil gemacht von dem, was Gott sagte. Wenn wir genau das Gegenteil machen, als was das Wort Gottes sagt, wir kriegen Probleme. Und wir werden zum Problem. Alles, was wir nicht entsprechend dem Wort Gottes tun, unstet und flüchtig sollen deine Tage sein. Also sei ein Wanderbursche, sei ein Wandersgeselle, wander durch die Kontinente und lebe als Nomade oder Beduin oder sonst was und du kommst gut zurecht. Aber nein, Kain aus Protest baut eine Stadt und das war Babel. Und in Babylon, die ganze Zivilisation hat sich daraus entwickelt. Aus Protest gegen Gott. Okay? Hosea Kapitel 6, Vers 2, drei Tage, nur lässt er uns leiden, aber dann gibt er uns neues Leben, heißt es. Und 2000 Jahre regieren die Jebusiter in Kanaan, bis David kommt und die Stadt einnimmt, Jerusalem, und dann zu Jerusalem macht. Gott handelt immer nach zwei Tagen, nach zwei Gottestagen. Das ist auch für uns. Und ich denke, dass auch jetzt die Zeit angebrochen ist, wo der Herr sein Reich aufbaut und das Gebet der Gläubigen erhört wird, dein Reich komme. Wir stehen also vor einem großen Ereignis, denn wenn ich so das lese, Hosea Kapitel 6, Vers 1 und 2, wenn er uns verwundet hat, wird er auch die Wunden verbinden. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf. Das ist also diese Wiederherstellung, von der wir immer wieder reden. Zwei Gottestage sind inzwischen vergangen, wir stehen also vor diesem dritten Gottestag. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Aber in dieser Zeit richtet Satan Festungen auf. Er will nicht, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass Gottes Land wiederherstellt. Er will Gottes Pläne verhindern und durchkreuzen. Interessant ist, zum Ham noch ganz kurz und seine Nachkommen. Ham hatte vier Söhne. Vier ist die Zahl so für die Erde, für den Kosmos und die Welt und vier Himmelsrichtungen und so weiter, vier Jahreszeiten. Das ist also dieses Bild. Aber interessant ist auch, dass Kanaan 11 Söhne hatte. 11 ist die Zahl für Unordnung. Wenn du in der Bibel irgendwo die Zahl 11 liest, weißt du, es ist Unordnung. Zahl des Mangels, Unordnung. Also, Kanaan hat 11 Söhne gehabt und seine Söhne sind die Kanaaniter, die vertrieben werden sollten nachher. Die bringen Unordnung. Unordnung in die ganze Welt, Unordnung in Gottes System, Babel, wenn wir das nehmen später. Die Nachkommen Kanaans waren Sidon, Het, Jebusiter, Amoriter, Gergesiter, Heviter, Anakiter und so weiter. Und all dies, das waren die Nachkommen, diese 11 Söhne. Und sie wohnten von Gaza bis Sodom. Dieses ganze Gebiet bewohnten sie und beherrschten sie. Das ganze Gebiet. Und Gott hat das Land eigentlich nicht für die vorgesehen. Gott setzt die Grenzen der Völker. Und Gott sagt bis hierher, hier wohnen die Israeliten, das habe ich für Israel, für die Nachkommen Abrahams vorgesehen. Aber nein, Kanaan bewohnt das Land. Gott hat für jedes Volk so sein Gebiet festgelegt, auch für die Deutschen, auch für die Polen, auch für die Amerikaner und die Russen. Und wer über seine Grenzen geht, kriegt Probleme und macht Probleme. So, lasst uns die Völker, die dort gerade wohnten, diese Völker, die Gott vertreiben wollte, die Gott extra geboten haben, das ist nicht euer Land, ihr seid hier fremd, egal wie lange ihr schon wohnt. Das Land habe ich für Israel vorgesehen. Es waren die Hethiter, das heißt, und ich möchte es auch geistlich übertragen, was sind unsere Festungen heute? Hethiter heißt es Angst. Also Angst ist eine Festung. Du erschreckst dich mal, bist irgendwo verwundet, bist irgendwo verletzt und aus dieser Furcht und so weiter entwickeln sich die Hethiter. Hethiter haben fast 2000 Jahre Kanaan beherrscht. Es waren die Nachkommen von Heth und das heißt furchterregend oder schreckliche Menschen oder Riesen. Also große Menschen, die so beeindruckend waren. Das waren die Hethiter, die haben das Gebiet beherrscht. Salomo trieb sogar mit den Hethitern großen Handel und heiratete hethitische Frauen, 1. Könige 10, 28. Du siehst also, wie weit voll Gottes oder wie so Festungen festbleiben. Gott hat gesagt, vertreibt sie, aber nein, unser König Salomo treibt Handel mit ihnen, Kapitel 11, auch Vers 1, vermählt sich, vernetzt sich, verbindet sich und sogar der Tempel Gottes, das wurde nicht vom Volk Gottes gebaut, der Tempel in Jerusalem, dieser Tempel wurde von König Tyrus gebaut, von einem Hethiterkönig, Phönizierkönig und so weiter, und nach den Plänen, das Baumaterial, nur die Hilfsarbeiten, das durften die armen Israeliten verrichten. Und alles andere kam von Tyrus. Tyrus hat das alles gemacht. Okay, wir fragen uns, warum viele Christen, viele Menschen versagen, weil sie auf menschliche Beziehungen, so wie Salomo, bauen. So Netzwerke, vernetzt mit allen möglichen, mit Organisationen, mit Systemen, mit dem Netzsein, mit dem Liebsein. Und guck mal, die ganzen Frauen, da haben gedacht, guck mal, solange wir da einen Ehebund haben, einen Vertrag haben miteinander, kann nichts passieren. Solange die Prinzessin bei mir ist, von Tyrus oder Ägypten, der war ja mit allem verwandt fast. Mit der ganzen Welt war Salomo verwandt. Der Mensch will sich immer auf Riesen seine Hoffnung setzen. Hethiter. Festungen. Und was machen sie heute? Globalisierung, Ökumene und so weiter. Geht in die gleiche Richtung. Man treibt Handel mit den Hethitern. Salomo trieb regen Handel, regelndes Geschäft und so weiter, verschwägerte sich. Und wir wundern uns, warum klappt das in unserem Leben? So vieles nicht. Du bist mit so vielem vernetzt und Gott will dich rausholen. Gott will dich befreien von all diesen feinen Netzwerken. Auch wenn es Seidenfäden sind, sind immerhin Netzwerke. Dann das nächste Volk, was da ist, was Gott sagt, soll vertrieben werden, sind die Gergesiter. Das haben sie alles getan, teilweise, aber Reste blieben immer noch zurück. Und Gott sagte, solange ihr euch vermischt, kann ich euch nicht segnen. Solange gerade dir unter dem Fluch, unter dem die Völker auch geraten sind. 5. Mose 7 und 5. Mose 12. So, die Gergesiter, sie heißen übersetzt, oder Gergesiter heißt übersetzt Kompromisse. Kompromisse. Sie wohnt in einer Gegend, wo Lehm und Matsch war. Sie wohnt also im Lehm und Matsch. Also nicht das richtig und nicht das richtig. Weder nass noch trocken, weder kalt noch heiß. Also das sind Kompromisse. Und das ist was, woraus sich Festungen entwickeln in unserem Leben, wenn wir so Kompromisse eingehen. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, sei ganz ehrlich. Egal welche Gefälligkeit es ist, wenn du irgendjemand eine Gefälligkeit machst, nur weil der dich so bettelt und anbettelt und anfleht, die zahlen sich nicht aus. Ob du es mir glaubst oder nicht. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 sagt der Herr, wie abscheulich es ist, wenn man weder kalt noch heiß ist. So lauwarm. Ich will Speien aus meinem Mund, sagt er. Leute, die auf beiden Seiten hinken, die können Gott nicht dienen. Aber du siehst, diese Festung bleibt im Volk. Oder dieses Bollwerk bleibt im Volk, dass sogar Elia kommt und sagt, er wählt. Ist Gott Gott? Folgt ihm nach. Ist Baal Gott? Folgt ihm nach. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Also entscheidet euch. Das Volk schon in den Tagen von Elias, schon mittendrin, hing auf beide Seiten. Dann das nächste Gesindel, das vertrieben werden sollte aus Kanaan, das sich niedergelassen hat, das sind Festungen. Für dich auch heute, was ich hier, und für mich auch. Wir müssen also aufpassen, wie schnell wir so Kompromisse eingehen. Das nächste Volk sind die Amoriter. Amoriter heißt übersetzt Stolz. Sie wohnten auf dem Gebirge, 4. Mose 13, 29. Guck dann an, so da unten, nach unten, diese armen Israeliten, von oben, die Amoriter. Und das Wort Der Amoriter Amar bedeutet prahlen, stolz sein oder stolz handeln. Also, wir am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Wir kennen solche Sprüche und so weiter. Gott kämpft. Und du wunderst dich, warum steht Gott gegen mich? Warum habe ich Schwierigkeiten? Warum habe ich Probleme? Warum widersteht mir Gott? Weißt du, was die Bibel sagt? Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und du fragst, warum habe ich Probleme? Diese Festung Stolz, die wird so leicht ausgebaut so, und geschmückt, so, verstehst du, und so weiter. Man bildet sich so viel ein. Die Amoriter, ja, das waren Prahler. Die haben geprotzt, geklotzt. Nicht gekleckert. Die haben sich angegeben, also die im Gebirge auf den Höhen wohnen, und in jedem von uns steckt so ein Amoriter, so ein Angeber. Bist du ehrlich? In mir, in dir, in uns steckt so ein Amoriter. Wir protzen alle gerne mit Zahlen, mit Erfolgen. Das habe ich gemacht, habe ich bekehrt, habe ich getauft, habe ich zum Herrn gebracht, habe ich gesegnet. Und das noch auf Glanzpapier womöglich. Und Gott streicht es aus. Deshalb hat Gott auch nicht erlaubt, David zu zählen, wie viele Soldaten er in seiner Armee hat. Das geht dich nichts an. Gott kann mit 3 viel erreichen, mit 300, mit 3000 oder 3 Millionen spielt keine Rolle. Die Zahl spielt keine Rolle. Weil Gott kann durch wenig und viel, er kann beides. Gott hasst Zahlen. Und auch bei, und das musste ich sehr stark lernen in meinem Leben, in meinem Dienst. Bekehrung, ich rechne nicht, wie viele sich bekehrt haben. Weiß ich, wie viele sich bekehrt haben. Letztendlich kann ich in das Herz hineinsehen, wer sich bekehrt hat. Viele können Hand strecken, aber haben sie wirklich ihr Leben Jesus übergeben? Das weiß nur der Herr und der Heilige Geist. Und wenn wir uns prahlen, entweder übertreiben wir es oder untertreiben wir es und wir sagen nicht die Wahrheit. Deshalb lass Gott wissen. Es ist sein Geschäft, seine Arbeit. Wir tun nur sein Werk und so weiter. Und wir bestimmen nicht über die Resultate. Gott erlaubt nicht, dass man sein Volk zählt, dass man Menschen zählt. Du kannst Tiere zählen, kannst Stühle zählen, kannst Auto zählen, kannst dein Geld zählen, aber nicht Menschen. Okay? Aber das sind Amoriter, stolz. Wir haben sie zum Herrn geführt. Wir haben's. Die Kanaaniter, das ist noch so ein Volk, also noch Restvolk, so Stammvolk, so ursprüngliches Volk. Kanaaniter heißt eigentlich bäuerisch, aber materialistisch übersetzt auf modern. Kanaaniter heißt bäuerisch, bäuerischer Geist. Also, weißt du, wie Bauern sind? Derb, plump, holzig, klumpig. Also, ja. Also die Schotten, so wie die Schotten, Materialisten. Also es war interessant in Schottland die Schotten zu erleben, wenn du eingekauft hast. Weißt du, die reden mit dem Mund, durch die Nase, die brummen auf dir und so weiter. Bauern, okay? Die Kanaaniter waren ein Händlervolk letztendlich. Also die haben die Karawanen ausgenützt. Wenn sie reinkamen, haben sie Zoll verlangt und so weiter. Oder dann Habsucht sind sie so geprägt worden. Und sie waren direkt im verheißenen Land drin und sie beherrschen das Land. Habsucht. Der Geist des Geldes, der Geist des Finanzen. Das ist also dieses Knauserige, dieses Kleinkarierte, Bäuerische. Von nichts kommt nichts, glaub mir's. Ein Millionär wird nie ein Millionär. Wenn ich Getty Vaters anhöre, wie er reich geworden ist, hat jeden Nagel aufgehoben zum Telefonieren gegen die Telefonzelle, weil es sonst so lange telefonieren würde oder zu viel. Und hat seine Leute, wenn sie telefonieren, in die Telefonzelle geschickt. Also weißt du, das ist Geiz. Geiz ist die Wurzel alles Übels. Also deshalb dieser Urstamm der Kanaaniter. Aber das kann zu einer Festung werden. Weißt du, es ist nichts Verkehrtes, sparsam zu sein. Aber wenn du geizig wirst, ist es kriminell. Weißt du, und Gott will uns erlösen vom Geiz. Nichts für Sparsamkeit. Du darfst sparen. Du darfst so eng sein und so weiter. Du sagst, ich gönne mir nichts, ich brauche nichts. Also mir reicht, ich bin zufrieden mit allem, was ich habe. Und so weiter. Aber geizig, das ist ein Übel. Und viele Menschen, die sind sehr geizig. Die geben nichts. Nicht einmal den Zehnten. Dann gibt es diese Peresiter. Sie waren die Bewohner des offenen Landes. Sie haben nicht einmal, die Überlieferung sagt, sie haben nicht einmal Wände gehabt an den Häusern. Alle konnten reingucken, so wie die Holländer. Offenes Fenster, keine Vorhänge, nichts. So, das waren die Peresiter, Bewohner des offenen Landes. Und das Wort Peresiter übersetzt heißt es Unreinheit. Also jeder kann gucken, was man macht und geht nie, wir haben nichts zu verbergen. Die lebten sogar, sagt uns die Überlieferung, unbekleidet, die sind nackt gelaufen. Die Pariser und kannten keine Grenzen in Moral und Ethik. Sind also da und stehen für Perversion und Unreinheit. Dann ist noch das Volk der Hewiter. Hewiter heißt es Bewohner der Mitte. Das ist ihr Name, das bedeutet und ist ein Bild für Egoismus. Deshalb auch die Kananiter. Sie ließen sich mittendrin, wo Afrika, Europa und Asien zusammenschießen. Wir wollen kontrollieren. Hewiter, das waren die Leute, die sich als Nabel der Welt sahen. Und Palästina ist letztendlich der Nabel der Welt. Und wie wirkt sich das bei uns heute aus? Viele Menschen glauben, ohne uns läuft nichts. In uns steckt so ein Hewiter. Wenn ich nicht mache, ist nicht gemacht. Kennst du sowas? Wir sind nicht weit weg entfernt. Man nimmt sie so wichtig. Ich muss dabei sein. Ich muss es gesehen haben. Ich muss es gehört haben. Und ich möchte mitentscheiden. Und so weiter. Dieses Ich am falschen Platz. Und jetzt kommen zu unserem Volk der Jebusiter, die auch da drin waren, die eigentlich alle vertrieben werden sollten aus dem gelobten Land, im Land, wo Milch und Honig fließt. Und der Name Jebusiter steht für Entmutigung oder für Zertrampeln oder Niedertreten. Dafür steht der Name der Jebusiter. Wie oft lassen wir uns enttäuschen, weil Projekte irgendwo scheitern, weil wir die Erfolge nicht so sehen, wie wir es gerne hätten, oder weil Freunde den Rücken kehren, oder weil das nicht klappt mit Glück und Liebe und mit unserer Aktion und Arbeit und so weiter. Und wir genießen nicht das, was Gott uns geschenkt hat. Wir lassen uns so schnell entmutigen. Jebusiter. Und Jebusiter hatten die Stadt Jebu, früher Jerusalem, Salem, Stadt des Friedens eigentlich inne. So. David war König, als er König wurde, zuerst mal 7,5 Jahre in Hebron König. Er war nicht in Jerusalem König, sondern in Hebron, in der Stadt der Väter, in der Stadt des Bundes, wo die Patriarchen lebten. Und es ist wichtig, er wurde zuerst mal 7,5 Jahre dort als König zubereitet. Reiße deine Festung nieder, ist meine Botschaft. Und die Festung, die im Leben David stand und diese Schlüsselposition besetzte, war Jerusalem in Hebron. Doch konnte er ruhig König sein, störte niemand. Alte Stadt, Beduinenstadt, Nomadenstadt, Handelsplatz in der Nähe und so weiter. Da kann er ruhig sein. Aber wir hier in Jerusalem, Jebusiterstadt, da sind wir Herren. In 2. Samuel Kapitel 5 sehen wir, erst nachdem Sauls Nachkomme tot war. Du musst sehen, wie arbeitet Gott. Der Ishbosheth, der Mann der Schande, heißt er, als er dann tot war, erst nachdem er abgedankt hat, also tot war, erschlagen wurde, 2 Jahre lang regierte Ishbosheth in Jerusalem als Nachfolger von Saul, als Sohn und so weiter, als er erschlagen wurde, erst dann war die Stunde Davids gekommen. Wir müssen manchmal ziemlich lang warten, bis der Sohn der Schande in deinem und meinem Leben erschlagen ist. Lass uns diese Bilder sehr plastisch und praktisch verstehen. Der Sohn der Schande, dieser Schmach, der Sohn der Schande erschlagen ist. Erst nachdem geht es aufwärts. Nachdem der Ishbosheth tot war, war der Weg für David frei. Genauso wie beim Jesaja, die Salbung, die Berufung des Jesaja, nachdem Uzzia tot war, kam der Engel mit den Kohlen vom Altar, Jesaja 6, und hat ihn eingesetzt als Prophet und hat ihn weissagen lassen, kam seine Berufung zum Tragen. Weißt du, wir müssen manchmal die Stunde Gottes abwarten, bis Ishbosheth, der Sohn der Schande, entfernt ist. Dann geht es erst weiter. So. Und er war nicht einmal in Jerusalem dort Herr, sondern irgendwo draußen. Das natürlich vielleicht später. Und bevor David die Festung der Jebusiter angreifen konnte, mussten zuerst einmal einige Probleme bei ihm selbst gelöst werden. Hebron. Wir können die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Das geht nicht. Wir müssen klug sein, weise sein. Zuerst muss der Mann der Schande entfernt sein. Das, was die Schande verursacht hat, die Sünde. Ein Mann der Schande, möchte ich sagen, der Teufel aus unserem Leben. Wir müssen die Macht des Satans in unserem Leben total brechen. Die muss gebrochen werden. Die kannst du nicht, das kann ich nicht. Das können nur die Knechte Davids tun. Joab war das, dieser Schlingel. Der sagte, wir machen dann einen Wettstreit. Die Söhne Davids, also die Soldaten Davids und die Soldaten, wir wählen, interessant, 11 Mann, so wie Fußball spielen. Bei Fußball sind auch, wir wählen 11 Mann, 11 von Ishbosheth und 11 von David. Und wir werden da die Schlacht machen. Und dann haben sie sich gegenseitig erstochen oder und so weiter. Oder Davids Knechte siegten. Es muss zu einem Kampf, zu einer Auseinandersetzung gehen. Wie bei einem Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, so zum Pokal. Wer ist Sieger? Und oft sind Kleinigkeiten, die entscheiden. Und hier sind Kleinigkeiten, die entschieden haben. Und erst dann, nachdem der Mann der Schande los war, nachdem er erschlagen war, aus dem Weg geräumt war, war der Weg für David frei. Gott vergewaltigt niemand. Gott erzwingt auch nichts. Und alles, was erzwungen ist, ist nicht von Gott. Der Mann der Schande muss entfernt werden. Auch Jesus kam nicht vorher. Erst als Herodes tot war, als der Engel die Arbeit am Herodes vollendet hatte, erst dann kam Jesus zurück und nach, von Ägypten nach Nazareth und ließ sich dort nieder. Erst als er hörte, Herodes ist tot. Erweckung in Jerusalem kam, nachdem der Engel die Arbeit vollendet hatte mit dem Herodes, wo der dann stinkend wurde, wo er sich angegeben hat, guck mal, das ist doch die Stimme Gottes. Der Engel, der Petrus aus dem Gefängnis rausholte, hat die Arbeit vollendet am Herodes, der Herodes köpfen wollte. Du siehst also, erst nachdem die Arbeit ist, da beginnt die Erweckung in Jerusalem, da bekehren sich Tausende. Da bekehren sich Tausende. Die große Erweckung in Israel kam, nachdem Petrus aus dem Gefängnis befreit war und der Engel den Herodes erschlug und mit ihm fertig wurde. Wenn der Teufel, der Mann der Schande, erschlagen ist, dann ist der Weg frei für den Knecht Gottes, für den David, für den Gesalbten, für den Herrn Jesus. So, ich möchte heute diese Jebusiterstadt betrachten. Lasst uns aufschlagen, 2. Samuel 5 von Vers 6 will ich lesen. Was für den einen ein Ende ist, ist für den anderen der Anfang. So sieht es auch hier. Was für den einen ein Ende ist, ist für den anderen ein Anfang. Und wenn du 2. Samuel Kapitel 6 hast, dann schlag mit mir auf. Nein, Kapitel 5, Vers 6 bis 10. Da heißt es, nachdem David König über Israel geworden war, zog er mit seinen Soldaten vor die Stadt Jerusalem. Und du musst berücksichtigen, Jerusalem war nicht die Stadt Davids. Zu dem Zeitpunkt. Die war die Stadt des Friedens. In dieser Stadt herrschte ein Priesterkönig, Melchisedek. Jesus war nach der Ordnung von Melchisedek. Okay, später. Die Jebusiter, die dort wohnten, riefen ihm zu: Diese Festung wirst du nicht einnehmen, David. Selbst Blinde und Lahme können sie verteidigen. Also, da braucht man keine starken Leute. Die Stadt ist auf einer Anhöhe gebaut. So sicher waren sie, dass David nicht in ihre Stadt eindringen würde. Das war eine Festung. So sieht eine Festung aus. David sagte zu seinen Leuten: Wer hat Mut, die Jebusiter anzugreifen? Wer hat Mut? Er soll durch den Wasserschacht in die Stadt eindringen. Sie haben es gewagt, mich zu verspotten, diese Blinden und Lahmen. Und auf diese Weise gelang es David, diese befestigte Stadt auf dem Berg Zion einzunehmen. Du siehst also Berg Zion, Burg Zion und so weiter. Das war schon vor David. David ist nicht der Erfinder vom Zion. Ich sage euch nachher ein bisschen was darüber. Nach der Eroberung machte er sie zu seiner Residenz und nannte sie Davidstadt. Zion. Er verstärkte die Mauern und so wurde David immer mächtiger und der Herr, der Gott Israels, stand ihm bei. Weil er es wagte, das Land für Gott einzunehmen, das Gott Israel versprochen hatte. Vater, segne auch jetzt uns und hilf uns, unser Verständnis zu verstehen, was du durch den Heiligen Geist heute Nachmittag uns zu sagen hast. Auch wir möchten Eroberer sein. Wir möchten die Festungen Satans in unserem Leben, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, wo auch immer Satan seinen Thron aufgerichtet hat, niederreißen und nicht dulden und nicht zulassen, keine Kompromisse mit den Einwohnern des Landes bilden. Nein, Herr, wir wollen ganz geradeaus mit dir den Weg gehen. Hilf uns, Heiliger Geist, den Weg des Heils zu gehen, den Weg der Erlösung, den Weg der Freiheit, kompromisslos zu gehen und nicht auf beide Seiten hinken, nach links und rechts und dies und jenes. Nein, Herr, dich und sonst niemand. Amen. 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 Und David sagte, wer wagt es, wer riskiert es, diesen 24 Meter tiefen Schacht hochzusteigen und zu erobern. Ich bin mal dort gewesen, bin durchgewartet durch dieses Gihon-Tunnel, das dann später der Hiskia gebaut hatte. Man kann das durchwandern bis zur Gihon-Quelle. Also ist kein Problem heute. Damals kostete Kopf und Kragen. Es war also für diese Stadt schwer einzudringen, über diese Quelle hochzusteigen, den Brunnen 24 Meter. Das ist eine Wendeltreppe. Also man hat Wasser von unten geholt bei Belagerungszeiten. Und wer hat Mut, So wie ein trojanisches Pferd in die Stadt einzudringen und die Stadt von innen einzunehmen. Von außen kann man die Stadt nicht einnehmen, von innen. Wer hat Mut, sein Leben zu opfern und hochzusteigen? Das war der Joab. Und was ich hier sagen möchte, wie man Festungen niederreißt, Feiglinge können das Reich Gottes nicht ererben. Gott steht Feiglingen nicht bei. Feiglinge werden auch von Gott nicht gestärkt. Nur Menschen, die etwas unternehmen, die etwas riskieren, die draufgängerisch sind und sagen, Joab war gleich der Erste und David hat gesagt, und derjenige, wer das macht, wird zu meinem Feldherr. Und Joab ist dann nachher später der Hauptgeneral in der Armee Davids geworden. Gott steht also nur Menschen bei, die sich nichts gefallen lassen, die sich nicht beleidigen lassen. David ließ sich nicht beleidigen. Blind und lahm. Ha, ha, ha. Und du siehst, wie er spottet. Er sagt, warte mal, blind und lahm. Und deshalb waren David, steht an dieser Stelle, habe ich nicht gelesen, blind und lahm, wir waren ihm Gram. Er wollte diese Leute nicht sehen, weil er hier beleidigt worden ist mit blind und lahmen. Gott steht Menschen bei, die sich nicht diskriminieren lassen, die ihre Würde behalten. Die sagen, nein, nein, also mit mir nicht. Kannst mit anderen machen, aber mit mir nicht. Die ihre Würde verteidigen und die an sich selber glauben, denen steht Gott bei. Also nicht Waschlappen und Feiglingen und Fußabstreifer, sondern Menschen, die ihre Würde wissen, würdig zu verteidigen und die sich nichts bieten lassen von dem Fürsten da, der Jebusiter, dort oben in der Burg. Das war ja Teufelsburg. Das war Teufelsburg. So, David beginnt seinen Aufstieg als Gorillakämpfer und vollendet seinen Lauf als König von Israel, als König von Gottes Gnaden. Er gründet hier diese königliche Dynastie. Gott arbeitet planmäßig. Wenn du das Leben Davids anschaust, planmäßig. Aber diese Festung Jebu, das war so ein Schlüsselerlebnis. Vielleicht noch ein bisschen etwas Mystisches, wenn ihr mögt, wenn ihr nicht, vergisst es. Es ist interessant, gerade wie Gott manchmal arbeitet. Der Name Jahwe, das Zahlenwert des Namen Jahwe ist 26. Und Moses ist der erste Prophet für Israel, ist der 26. nach Adam. Du siehst also, der erste Prophet, der Name Jahwe, hat einen Zahlenwert 26 aus dem Hebräischen, von diesen Kürzeln. Ist das zufällig? Weißt du, ich will nur sagen, Gott arbeitet planmäßig. Oder Abraham, der 20. nach Adam. 2x20, 2x10, Beschneidung einmal, das Gesetz und dann die Gnade des Unbeschnittenseins, also 2x10, also ist Abraham für das Heil, für den Vater der Gläubigen. Oder Leiden, das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, die Zahl 22 steht für Leiden im Hebräischen. Und Jakob, der 22. war ein Leidensknecht, der arme Kerl, musste für seine Frau arbeiten, 2x7 Jahre. Und so weiter, für die Rahel und so weiter. Und Psalm 22, Jesus, der Leidensknecht, 22. Also, nur nebenbei, Gott arbeitet systematisch eins und eins und so weiter. Und Jesus ist der 77. nach dem, was bei Matthäus aufgezählt ist, der 77. nach Adam. 7, eine heilige Zahl. Der 77. nach Adam. Okay? Und wir haben die Söhne Kanans, 11 Söhne. 11 steht für Unordnung. Und das muss bereinigt werden. Die Unordnung muss bereinigt werden. Und wir sehen auch deshalb auch die Apostel, nachdem der Judas sich erhängte von den 12 Aposteln, sofort schnell gewählt den Matthias, damit die Zahl voll ist. Und erst dann konnte der Heilige Geist kommen. Und erst dann beginnt die Geschichte, Pfingsten und so weiter. Gott arbeitet erst, wenn die Vollzahl da ist. Nicht 11, 12. Also Gott ist ein Gott der Ordnung, das will ich nur sagen. Und deshalb, David war derjenige, der die göttliche Ordnung in Palästina oder damals Kanaan im Philisterland für Gott wiederherstellte. Göttliche Ordnung. David erobert Jerusalem. David durfte nicht den Tempel bauen. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, wenn man die Zahlenmystik versteht. In der Bibel heißt es, jemand, der als Bastard geboren wurde oder als Bastard einen Vater hat und so weiter, erst die 10. Generation darf in den Tempel gehen. Erst Salomo war der 10. Du musst vorstellen, erst der durfte den Tempel bauen, der 10. in der Linie Davids. Deshalb hat man auch den David gar nicht rausgeholt zur Wahl. Aber Gott hat es jetzt außer der Reihe gesetzt und außer Kraft gesetzt. All diese ganzen Flüche und was es auch alles ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. So, David erobert Jerusalem. 2. Samuel Kapitel 6, wir werden noch auf dieses eingehen. bringt die Bundeslade nach Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes, diesen schönen Kasten. Die Bundeslade ist ein Symbol für göttliche Kraft. Und es ist zwar so massiv, dass sogar als der Osir mit der Hand anlangte, tot umfiel. So eine starke Kraft hatte die Bundeslade. Man durfte nicht einmal reinsehen und man muss es tragen und nicht mit Ochsen ziehen lassen. Und wir wissen, wie die Bundeslade nach Israel kam. Und David hat sie genau an Gottes Vorgaben dann später gehalten. Das musste auch lernen. Das kann man auch nicht von heute auf morgen. Das muss man lernen. Pfingsten geschah dann in Jerusalem auf dem oberen Söller, Apostelgeschichte 2, Vers 29. Und es ist interessant, auch da alles sehr exakt, und ich habe es nicht für möglich gehalten, als ich in Jerusalem war, ich bin extra, als ich auf dem Söller war, auf dem Sionsberg, habe ich gesagt, ich will das ganz genau sehen. Ich will oben die Räume gucken und genau unten. Und bei der Predigt Apostelgeschichte 2, 29, sagt Petrus, und unter uns ist das Grab Davids, bis heute noch. Unter uns. Also zu den Tagen der Apostel war das Grab Davids exakt unter diese Hütte Davids wiederherzustellen. Du siehst also, wie dieser Kreislauf sich wunderbar schließt in den Tagen Jesu und hier durch die Apostel. So, unter uns ist das Grab Davids. Also Prophetie, Bibel, pur so im Land der Bibel, das zu beobachten, wie sich das alles so reimt und ist fantastisch. Durch einen Tunnel geht er hoch. Und erobert die Stadt. Dieser Schacht, diese Anlage diente dazu, um Wasser zu holen aus der Gihonsquelle. Aber dieses Loch, dieser eingehauene Brunnen bringt auch David in die Stadt. David muss es gewusst haben, aus welchen Gründen auch immer. Und er sagte, wer diesen Schacht hochsteigt, der und die Stadt erobert, der soll mein Fürst oder mein Heerführer sein. Wie eroberte der David diese Stadt und warum? Ich muss es vielleicht noch Berg Zion oder Burg Zion oder Berg Zion, das ist sehr mystisch. Wenn ich das, die Hintergründe euch alles sage, manche werden vielleicht in Ohnmacht fallen. Das heißt, der Berg des Zeus. Also du siehst, worauf sich das alles entwickelt hat. Was heute der Berg, die Burg Zion ist, Davids Haus und so weiter, war irgendwann im Lauf der Geschichte zum Berg des Zeus geworden, des griechischen Gottes. Burg Zeus. Ein Berg, der den Namen und den Tempel des Gottes Zeus trug, und wir haben später, das kommt aus dem Indogermanischen, oder später Theos, das Wort für Gott, das war eine heidnische Stätte. David hat es erobert und macht es zur Davidstadt. Meine Stadt, sagt er. Hier wird Gott angebetet und kein Zeus und kein Allah und kein irgendein anderer Heiliger, nein. 2. Samuel 5, Vers 6, der Berg trug den Namen der Jebusiter und so weiter. Aber David nahm die Burg Zion ein, diese Zeusburg. Und auch heute, wenn ich mir Jerusalem anschaue, wer herrscht auf dem Tempelplatz? Die Moschee, diese goldene Kugel, die bestimmt das ganze Panorama der Stadt. Jebusiter, die Niedertreter, überwinde deine Festungen, reiß sie nieder. Die, die dich niedertreten, die dich immer niederhalten. Nicht laut beten. Psch. Kinder wollen schlafen. Nachbarn. Die demütigen, diese Jebusiter, die gibt es überall. Die entweder tust du, was wir sagen, oder du tust nicht. Die dich gerne unterdrücken. In welcher Form auch immer. Da gehst nicht hin. Dir Vorschriften machen. Die andere gerne ausnutzen oder für sich arbeiten lassen. Und diese sind nicht ausgerottet worden aus Israel. Josua Kapitel 15, Vers 63. Die Judäer konnten jedoch die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Obwohl Gott gesagt hat, das ganze Land gebe ich euch. Alles gilt der Verheißung. Aber die armen Judäer konnten die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Ihre Nachkommen wohnen auch heute noch inmitten des Stammes Juda. Eine Tragödie. Auch heute. Hast du schon mit allen Feinden in deinem Leben aufgeräumt? Nur eine Frage. Die Jebusiter konnten sich sehr gut halten. In Richter 1, Vers 21, das ist eine Weile, nachdem Josua schon lange tot war und so weiter, wo dann die Richter kamen. Die Benjamiter konnten die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben. Und so blieben die Jebusiter bei den Benjamitern in Jerusalem wohnen, bis auf den heutigen Tag. Wer lebt Welcher Jebusiter König lebt noch bei dir? Und kann sich halten, prima halten. Denn weißt du, wenn die Israeliten sie abgeriegelt hätten, belagert hätten, keiner kommt raus und keiner geht rein, die werden verhungert. Aber nein, die haben noch die genährt. Die Jebusiter, ja, die haben Geschäfte miteinander gemacht. Also es wäre einfach für die Benjamiter, selbst wenn es ein kleiner Stamm war und wenige waren und gemindert worden sind, selbst die hätten ohne weiteres die Stadt umlagern können, keiner kommt raus und keiner kommt raus, eines Tages verrecken sie. Aber nein, das haben sie nicht gemacht. Die Jebusiter konnten man nicht mehr loswerden. Einmal waren sie da und irgendwie gab es, ja, das können wir doch nicht so drastisch, so dramatisch, so hartherzig, so lieblos, so grausam, kann man doch nicht verfahren. Radikal. Aber ich sag dir, wenn du nicht radikal bist, leidest du radikal. Dann leidest du radikal. Jerusalem bleibt ein Fremdkörper in Israel bis auf den heutigen Tag. Ich kann sagen, auch bis heute noch, 2008. Bis heute. Warum? Weil sie nicht konsequent gehandelt haben. Israel ist die Jebusiter bis heute nicht losgeworden. Sie haben sich arrangiert, die Araber, die Juden, die anderen. Sie wurden in Koexistenz nebeneinander. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist ein reines Volk nach dem Willen Gottes. Obwohl Gott von Anfang an gesagt hat, dass es nicht gut ist. Nein, die haben Kompromisse gemacht. Du siehst also, wohin Kompromisse hinführen. Und es wird sein, dass du deine Jebusiter loswirst. Und dass du deine Festung einnimmst, die der Feind aufgebaut hat. Irgendwo hat dem Teufel einen kleinen Finger gegeben. Denk drüber nach, irgendwo. Was hat Gott zu Josua gesagt? Oder Josua hat dem Volk Gottes gesagt, im Auftrag des Herrn. Josua Kapitel 3, Vers 10. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Er wird die Kanaaniter, die Hethiter, die Heviter, die Perisiter, die Gergesiter, die Amoriter und die Jebusiter vor euren Augen vertreiben. Ihr sollt erkennen, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Das heißt, unter denen war nicht mehr der lebendige Gott. Tatsache. Die waren religiös. Die hatten ihre Stiftshütte, die hatten ihre Richter, aber der lebendige Gott war nicht mehr unter ihnen. Wäre er unter ihnen gewesen, die wären mit den Jebusiter spielend fertig geworden. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Aber das war es nicht. Und schau heute die Christenheit an. Man macht Kompromisse, verkauft Kirchen, etc., etc. Dieser lebendige Gott ist nicht mehr unter ihnen. Und deshalb können sie nicht mehr vertreiben, da machen sie alles mit. Sind überall dabei. Und deshalb passiert auch geistlich nicht mehr viel. Da, wo früher die Jebusiter waren, kann, und jetzt komme ich mit einer positiven Botschaft, kann etwas Wunderbares entstehen. Da, wo die Jebusiter bisher residierten und hausten, kann ein Ort der Anbetung sein. Und wisst ihr, was die Jebusiter beherrschten? Den Tempel, die Anbetungsstätte, das Heiligtum Gottes, das Zentrum des Volkes Gottes, das haben die beherrscht. Und nicht freigegeben. Und der Teufel weiß ganz genau, wie er das Zentrum beherrschen kann. Das Zentrum der Anbetung. Der Bundes, wo die Gegenwart des Herrn ist. Die Städte, wo sich der Herr erwählt hat. Der Teufel weiß ganz genau, welche Städte sich der Herr erwählt hat. Und deshalb hält er schön besetzt. Das ist dämonische Besetzung. So sieht Besetzung aus, wenn ein Mensch, ja, behindert wird in seinem Gottesdienst. 2. Samuel Kapitel 6, Vers 10. Denn auf diesem Stück Land, das einmal einem Jebusiter gehörte, baut David nachher den Tempel auf dem Grundstück von Obed-Edom. Dort bleibt die Bundeslade stehen, dort lässt es stehen und da fließt der Segen auf dem Grundstück, das einem Jebusiter gehörte. 2. Samuel 6, Vers 10 bis 12. Ich möchte sagen, werde konkret. Frage Gott heute Nachmittag, wo deine Jebusiter sind und schick sie alle fort, jag sie alle fort und vertreibe sie durch den Brunnenschacht. Das ist ein Geheimnis. Wenn du diese Mythologie, diese Bilder verstehst, von innen her kannst du sie nur aushöhlen. Nur von innen kannst du sie einnehmen. Von außen, durch die Belagerung von außen, kannst du dich totbeten, passiert nichts. Es muss von innen heraus. Durch diesen Schacht, durch die Gurgel hoch. Verstehst du mich? Durch den Mund raus. Durch die Worte, die du dann aussprichst. Der Joab muss aus dir raus. Aus deinem Inneren, aus deinem Unterbewusstsein. Und David sagte, jeder, der einen der ersten, jeder als erster einen Jebusiter erschlägt, soll Hauptmann werden und Fürst. 1. Chroniker 11, 6. Und Joab ließ sich das nicht zweimal sagen, der Sohn der Zeruja. Er wollte es. Ich will siegen. Ich will Oberster werden. Ranghöchster Offizier. Er war ein tapferer Mann. Die Jebusiter geben Jerusalem nicht freiwillig frei. Glaub mir, selbst wenn du Gott anbeten willst, da sind Blockaden da. Die werden dich immer wieder blockieren. Und sie versuchen mit dir ein Geschäft machen. Verkaufen dir CDs. Verkaufen dir was weiß ich alles. Die machen Geschäfte, ja. Leg eine CD auf. Der Herr wird schon segnen. Nein, du musst Gott loben. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was drin ist, muss raus. Deshalb, Gott wird mit Mund und Händen und Füßen und was weiß ich gelobt. Mit allem, was in dir ist. Alles, was Odem hat. Ein Kassettenrekord hat kein Odem. Er hat einen Strom, braucht Strom. Aber nicht den Odem. Aber alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und das muss durch uns, durch meinen Brunnenschlauch gehen. Durch mein Einatmen, durch mein Ausatmen, durch mein Lob und Dank. Und Joab hat es getan, hat es eingenommen, diese alte Jebusiter Stadt, diese alte Residenz des Zeus, der heidnischen Gottheit, die inzwischen heidnisch geworden ist. Und du musst da gar nicht so groß Angst haben und so weiter. Ja, das war eine heidnische Stadt. David macht es zu seiner Stadt. Der Teufel hat die Christen so viel beklaut mit Musik und allem Möglichen. Warum solltest du nicht die schöne Musikinstrumente nehmen und sagen Halleluja und dann den Herrn loben und preisen mit Zimbeln, Pauken und Trompeten? Das, was Kains Nachfolger gebaut und erfunden und entdeckt haben, das nimmst du zur Ehre Gottes jetzt und verwendest zur Ehre Gottes. Du heiligst die Sachen. Aber weißt du, der Teufel wollte, und das wollten die Philister, das wollten die Einwohner des Landes damals, dass David schön ein Vasal der Philister bleibt. Immer schön abhängig, immer schön brav, immer schön fragen, darf ich das? Immer schöne Genehmigung sich von da oben holen, nach Washington fahren zum Bush und fragen, Herr Bush, darf ich das? Und so weiter. Und dann immer wieder so die Vorgesetzten fragen, nein, Gott will, dass du dich entscheidest von deinem Herzen. Ich will Gott loben. Wem gehört dein Herz? Das ist diese Festung. Wer bewohnt dein Herz? Da gibt es ein kleines Lied, ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Wohnt, und ich stelle eine ehrliche Frage, wohnt Jesus allein drin? Oder muss der Herr Jesus sich da mit dem Teufel sich was teilen in deinem Leben? Mit Ärger, mit Zorn, mit Bitterkeit? Mit der Teufel, weißt du, der Teufel ist nicht Person als solche, sondern ist ein Geist, ist eine Macht. David musste auslöffeln und ich sag dir, das ist die Festung einnehmen. David musste sich auslöffeln, alles was der König Saul und die Richterzeit und alles was davor die Israeliten sich eingebrockt hatten, das musste der arme Kerl auslöffeln. Er musste die Bundeslade zurückbringen nach Jerusalem. Wir wissen ja, Saul hat in der Schlacht, hat er einfach ganz fromm gedacht, ich nehme die Bibel oder die Bundeslade und ich werde das mit in der Schlacht nehmen und wenn die Philister sehen, die Bundeslade ist mit. Am Anfang hatten die Hosen voll, aber dann haben sie gemerkt, nee, die Schachtel hilft ja nichts. Die folgen nur einer leeren Schachtel, da ist ja nichts drin. Verstehst du? Als sie dann merken, die Bundeslade hilft nicht, dann haben sie die Bundeslade kassiert und in den Götzentempel Dagon hineingestellt. Und dann hieß es von Israel, Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Ihre Schachtel ist weg. Und die Bundeslade war nichts Großes und Gewaltiges. Weißt du, manche Leute stellen sich was Riesiges vor. Nein, es war ein Kasten, wo die Gesetzestafel drin waren, wo die Schaubrote, ein paar Krümel Brot drin waren und sonst was. Es war nichts Gewaltiges. Aber die Leute haben so eine große Hoffnung gesetzt, die Bundeslade. Der Herr ist mit in den Krieg, Gott mit uns. Denkst du, Gott war nicht mit ihnen. Die haben die Bundeslade verloren. Und Saul musste sich, und Saul nahm sich das Leben aus Verzweiflung. Die Herrlichkeit des Herrn war dahin. Und als der Priester Eli hört, die Bundeslade ist weg, fällt rückwärts und bricht sich das Genick. Das ist die Situation. Ichabod. Die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Und jetzt muss David all das wieder aufarbeiten. Und die Herrlichkeit Gottes wieder herstellen. Göttliche Ordnung wieder herstellen. David war der Mann Gottes nach dem Scheitern, so wie wir nach der Katastrophe, wie Noah nach der Sintflut. David war der Mann nach dem Scheitern. Und du bist auch der Mann, die Frau nach dem Scheitern, nachdem alles in Schutt und Asche ist, alles bankrott ist, alles am Ende ist, du beginnst was Neues, deine Berufung. David kommt in seiner Berufung, indem er Jerusalem als erstes, diese Jebusiterstadt als erstes einnimmt. Er nimmt es ein. Als Jerusalem eingenommen war, und da sind die Philister plötzlich nervös geworden, denn damit beginnt David seine Berufung, nicht König in Hebron, sondern mit Jerusalem. Er macht die Festung der Jebusiter zur Festung Gottes, Haus Davids. Bis zur Einnahme der Festung war Davids Berufung sowieso sehr fraglich. Israel, 10 Stämme haben nicht geglaubt an ihn als König. Keiner, diese 10 übrigen Stämme, die Nordstämme, haben David nicht als König respektiert. Und sogar die Jebusiter, Blinde und Lahme werden dich schlagen. Du kommst nicht rein, guter Mann. Also er wurde im gesamten Land nicht für voll genommen. Bis du Jerusalem einnimmst, solange wirst du nicht voll genommen. Bis du nicht den Sieg hast, den Durchbruch hast, die Festung Jebu einnimmst. Den Zionsberg, da wo die Zeus oben mal irgendwann mal war. Und was macht David? Er gibt sich Gott hin und sagt, ich mach's. Und sein Kriegsminister, dieser Joab, der sagt, ich tu's. Er war von guten Leuten umgeben. Er selbst war ein Multitalent. Er konnte alles und so weiter und wurde von Gott inspiriert. Und er hat es mit Gottes Hilfe dann die königliche Dynastie aufgebaut. Aber zuerst einmal Jerusalem einnehmen. 1. Chroniker 18, 3 und Vers 14. Er schlug David, er musste sich rumschlagen. Also du musst dich rumschlagen, dir bleibt nichts erspart, Kind Gottes, in aller Liebe. Wenn du denkst, jetzt bist du Kind Gottes, jetzt hast du ein ruhiges Leben, du bist nicht im Schlaraffenland, du hast falsche Adresse gewählt, es ist nicht Schlaraffenland, es ist nicht Paradies, es ist Kampf. Er schlug, er musste sich durchschlagen. Und guck mal, er schlug auch Hadad-Eser, dem König von Saba, bis Hamad, und bis also auszog, seine Macht aufzurichten, sogar am Euphratstrom ist er gelandet. So regierte David über das ganze Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Und das ist die göttliche Ordnung wiederherstellen. David schaffte über ganz Israel die Ehre Gottes und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Recht und Gerechtigkeit. Davids Sieg begann mit Einnahme Jerusalems. Als das passierte, das war sein Triumphzug. Aus einem ehemaligen Sklaven- und Hirtenvolk verwandelte David Israel zu einem organisierten Staat. Hier Jerusalem, das ist Zentrum. Ja, bisher waren sie alles nur Beduinen und Nomaden bis jetzt, die mit Knüppel und sowas und Steinschleuder sich rumschlagen konnten. Aber jetzt werden sie zu einem organisierten Staat. Gott bringt Ordnung unter seinen Leuten. Und David ist es. Er schafft Recht über ganz Israel, Gerechtigkeit dem ganzen Volk Gottes. Dem ganzen Volk. Auch den anderen Völkern, die noch da drin wohnten, schafft er Recht. Er schaffte also Ordnung und sagte, ja, ihr habt alle einen Platz hier. Wir werden schon zurechtkommen. Festung. Was sind so die Festungen, die du heute einnehmen willst und sollst? Und ich sage noch eins. Je mehr Offenbarung du vom Herrn bekommst, desto mehr wirst du merken, dass es noch so viele Dinge, die erledigt werden müssen. David war ein Multitalent. Er musste Musiker sein, er musste ein Betungsleiter sein, er musste für die Nägel sorgen, damit der Tempel nachher später gebaut wird. Er musste für alles sorgen. Er war so ein Raummensch. Er hatte die Offenbarung und Gott benutzte ihn. Und er räumte mit allem Möglichen auf. Und David war es, der dann Ordnung und die Gesangschöre feststellte und dann anordnete, was die Psalmen, er schrieb ja Haufen Psalmen. Nicht nur Salomo. Salomo war nicht so ein, er war Begnadigter, aber David, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Was für herrliche Psalmen sind da geschaffen worden. So, es geht weiter. Also nicht 11, sondern 12. Die Zahl für Fülle hat er dafür gesorgt. Gott hat die Fülle und Gott will, dass gerade durch Menschen wie David diese Fülle Gottes reinkommt. Und beseitigt müssen werden zuerst die Hindernisse. Die Hindernisse aus dem Land, aus dem Volk, aus dem Herzen, aus den Gedanken. Was sind solche Festungen? Zuerst einmal die Sorgen des Alltags. Sie nehmen uns gefangen. Die ganzen Süchte, die Meinungen, die Menschenfurcht. Alles, was so Ton angibt. Und zwar nicht am helllichten Tag, sondern nachts, die dich nachts plagen und quälen. Die dich nachts unruhig machen. Und die dann immer so groß dominieren und sagen, guck mal, morgen früh ist dein Leben zu Ende. Morgen früh, immer wieder morgen. Aber du darfst eines wissen, ich bin Kind Gottes und ich lebe nach dem Wort Gottes und weiß, was nach dem Wort Gottes ist. Aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag. Halleluja. Aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag. Nicht ein Tag des Schreckens und der Panik und der Angst, sondern ein Tag des Lebens, der Freude. Wieder ein neuer Schöpfungstag, wieder kreativ. So, ich danke euch. Vielen Dank. Es geht weiter. Weißt du, der Teufel möchte so eine Festung haben, zu der du immer hochguckst, immer wieder fragst, darf ich? Darf ich? Und dann nachher schreiben sie, du darfst. Das ist nicht zu viel Kalorien drin. Du darfst. Weißt du, der Teufel arbeitet nach der Methode immer, du darfst oder du darfst nicht. Da ist nichts für dich mit Verbot und Gebotsschildern. Die Apostel haben sich aus Angst vor den Juden versteckt. Weißt du, das ist so eine Festung, die Juden. Was machen die Leute aus der Religion? Aus Angst vor den Religiösen benehmen sie sich komisch. Verstecken ihren Glauben, trauen sich nichts zu. Sie trauen sich nicht zu fragen, darf ich mit ihnen beten? Die Leute werden dankbar, die würden auf die Knie fallen und sagen, ja bitte, warum tun sie nicht? Aber aus Angst, oh, was, das ist, ich bin ja nicht ein Geistlicher. Und dann machen sie diese Trennung, was die Kirche im Mittelalter gebracht hat zwischen Geistlichen und Laien, nur die da oben. Das sind diese Festungen. Und die sitzen dann in die Gemächer von oben herab und kontrollieren und sagen, vergiss es. Das sind diese Jebusiter, die du besiegen musst. Und du wirst keine Revolution, keine Reformation bekommen, solange du Jebusiter noch nicht besiegt hast. Der Teufel arbeitet immer mit Drohungen. Das ist diese Festung, mit Drohung von da oben. Ihr da oben, Blinde und Lahme, werden dich schlagen, David. Mit Drohung. Und weißt du, was die Drohung ist? Du wirst nicht mehr geliebt. Wir mögen dich nicht mehr. Brauchst nicht mehr zu uns kommen. Das sind diese Drohungen. Du kriegst kein Brot mehr. Du verhungerst. Du kriegst kein Gehalt mehr. Man entzieht die Mitarbeit. Das sind diese Drohungen, mit denen der Teufel dich einschüchtern möchte. Er droht mit Verlassenheit. Droht mit Enttäuschung. Was machst du dann? Puh, war anders aus. Aber weißt du, genau das ist, wie der Feind uns Kinder Gottes fertig machen möchte. Was machst du dann? Mit Drohungen im geistlichen Bereich ist ganz schlimm. Kommst nicht in den Himmel, verlierst dein Heil, deine Sündenvergebung, kommst in die Hölle. Wenn du Gott nicht gehorchst, du siehst diese Drohung schon bei kleinen Kindern, fängt es an. Und so viele haben Angst vor Gott, weil man ihnen mit Hölle und Gott und dem Teufel und so weiter gedroht hat. Der Teufel droht mit Arbeitslosigkeit, mit Mangel. Die Apostel wurden bedroht, nicht mehr im Namen des Herrn Jesus zu reden. Bedroht. Die können alles machen, aber nicht Jesus. Ich möchte den Namen Jesus nicht hören. Jetzt hat ein amerikanischer Evangelist, der jetzt dummes Zeug in der Welt verbreitet, der kriegt den Juden in den Hintern rein. Auf Deutsch gesagt, Juden hätten Jesus nicht gekreuzigt. Das war nur Pöbelvolk, was Jesus gekreuzigt hätte. Jesus war nicht ein jüdischer Messias. Er hat niemals behauptet, Messias zu sein und so weiter. Weißt du, und so weiter. Um Juden zu gewinnen und den Juden schön zu reden, Angst vor den Juden. Vielleicht Geld und Unterstützung und sonst was. Weißt du, das ist furchtbar, was die Leute aus Furcht vor den Juden alles anstellen. Kapital. Unsere Kapazität, was wir haben, ist schnell erschöpft. Wenn die uns nicht helfen, wenn die uns nicht unterstützen, wenn die uns nicht ihr Geld geben, wenn die nicht ihren Segen uns zusprechen. Kind Gottes, du musst lernen, vom Segen Gottes abhängig zu sein und nicht von Menschen, auch nicht von den Segen der Juden. Missverständnisse können so eine satanische Festung sein, die unser Wachstum behindert. Missverständnisse, die unsere Entwicklung hindern, unser Glauben hindern. Du verstehst das Wort Gottes nicht richtig und dann hast du schon alles im Butter. Kleinigkeiten können schnell zu so einer Festung sich entwickeln. Einfach, da wird aufgeschüttet mehr und mehr. Und schon verfestigt sich eine Sache. Und schon sitzt da irgendwo so ein König, so ein kleiner Papst. Alles, was wir von Gott erfahren, das kann auch so diese Filter, immer so dieses kritische deutsche Denken, Immer prüfen und immer abwägen und immer so kritisch denken. Das könnte auch so eine Festung sein. Immer kritisch. Wer weiß, ist es wahr? Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott zu ihnen wirklich geredet? Weißt du, es gibt viel zwischen Himmel und Erde, was du nicht verstehst. Und die meisten Leute möchten so festgestampften Boden haben, der Jebusiter, festgetreten, niedergetreten, wie es Jerusalem damals, so Jebusiterstadt. Aber David, Gott sei Dank, ich bin froh für solche Menschen wie David, die flexibel sind, beweglich sind, durch den Schacht. Wir klettern hoch, ist egal wie, wir kommen hoch bei Nacht und Nebel und plötzlich sind wir mittendrin in der Stadt. Die Festung wird eingenommen, du kommst nicht rein. Das ist schon eine gewaltige Drohung. Du kommst nicht rein, David. Du wirst damit nicht fertig mit diesem Problem, du nimmst das mit ins Grab. Geschwister, wir müssen so weit kommen, dass wir sagen, nein, ich nehme das nicht mit ins Grab. Und ich werde es abschütteln. Ich schüttle den Staub ab und ich gehe weiter. Ich lasse mich nicht stören von euch und behindern. David hat es so gemacht. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Und er sagt, ich muss die Stadt erobern, egal was es kostet. Solange die Jebusiter herrschen, ist immer so eine fremde Macht im Nacken, die dich kontrolliert, sind die Beherrscher der Anbetung. Wir können nicht so frei beten. Die Nachbarn hören es. Die Nachbarn mögen es nicht. Und ich sage euch, warum, solange Zion nicht beherrscht wird vom Volk Gottes, solange Zeus und nicht der lebendige Gott über die Stadt herrscht, solange ist die ganze Umgebung, wo du wohnst, eine gottlose Umgebung. Egal, wenn du auch so frommer Israelit bist, Judäa, so wie David hier damals oder Benjamiter. Weißt du, sie konnten nicht vertreiben. Solange du Jerusalem nicht in der Hand hast, bist du ein Sklave der Jebusiter. Des Götzentempels da oben. Oder, weißt du, und das ist wichtig. Du weißt nicht, wann ist Sabbat? Wann ist Sabbat? Wann ist die Ruhe Gottes für mich? Denn der Sabbat richtet sich nach dem ersten Sonnenstrahl, laut Anweisung von der Bibel. Das war, als sie in das Land kamen. Wenn der erste Sonnenstrahl den Ölberg durchstreifte und auf dem heiligen Platz des Tempels fiel, der erste Sonnenstrahl. Und von dort aus ging dann dieses Feuer, Neumonde, ging durch ganz die Gegend. Innerhalb von einer halben Stunde wusste man bis Babylon und Griechenland, jetzt ist Sabbat angebrochen durch diese Feuer, Neumonde. Also von Burg zu Burg. Früher hat man ja Rauchzeichen gehabt. So hat man sich verraucht, man hat keine Handys gehabt und man hat keinen Satellitenfunk gehabt und kein Radio. So Verrauchzeichen. Und jede Burg. Und das Signal für Sabbat wurde ausgegeben von Jerusalem. Deshalb das Wort wird ausgehen von Jerusalem. Das kann da nicht ausgehen. Solange Jebusiter drin wohnen, kannst du deine Berufung nicht voll entfalten. Der erste Sonnenstrahl ist Sabbat. Also nicht einmal deine Uhr kannst du dem nachstellen. Und deshalb, die bestimmen deine Zeit. Ja, jetzt könnte Sabbat sein, jetzt haben die ein bisschen Licht. Wir müssen diese ganzen Hintergründe verstehen, warum das so wichtig war für David, die Stadt einzunehmen. Davon hing sein Lebensrhythmus. Die Jebusiter bestimmten seinen Lebensrhythmus, wann er aufsteht, zu Bett geht und wann er Feierabend hat, wann Gott angebetet wird und nicht angebetet, wann das Opfer gebracht wird, wann das Abendopfer und wann das Morgenopfer gebracht wird. Du siehst, die sind 400, 500 Jahre im gelobten Land und haben immer noch nicht keinen anständigen Gottesdienst, weil die Jebusiter die Stadt beherrschen. Und es steht im Zeichen von Zeus, Zion. So, die Jebusiter beherrschten die Religion, kontrollierten die Religion. Aber David sagt nein. Ich bin König, 7,5 Jahre hier in der Sklaverei, in der Fremde. Da. Ich habe den Bund Gottes, ich bin erlöst, ich bin getauft. Ich bin, und er hat in Hebron gelernt, in den Spuren der Väter zu wandeln. Abraham, Isaac und Jakob liegen dort und Josef liegen dort begraben. Also er lebt in den Spuren der Tradition, aber das reicht nicht aus, ich muss Jerusalem haben, den Zionsberg. Von dort aus geht das Wort des Herrn. Wer und was kontrolliert deine Religion? Der Katechismus? Wer und was beeinflusst dein Denken? Niedergetreten. Leute, ich werde jetzt ein paar schreckliche Sachen sagen, das wird euch vielleicht schockieren, aber es ist so wichtig, dass du das weißt. Die Jebusiter sind die, die niedertreten. Die wollen immer beherrschen. Die wollen beherrschen, was du betest. Die wollen beherrschen, was du singst. Die wollen beherrschen, was du glaubst. Die wollen beherrschen, was du sagst. Die wollen beherrschen, wo du hingehst und nicht hingehst. Die wollen deine Meinung kontrollieren, sie wollen deine Gebete kontrollieren. Deshalb, Leute, ich habe nichts gegen geschriebene Gebete. Aber wenn man vorgeschrieben bekommt, so musst du beten. Das ist nicht von Gott. Oder fast alle Hochreligionen, nein, nicht oder, sondern fast alle Hochreligionen haben vorgeschriebene Gebete. So betet man zu Gott. Nein, Gott will, dass wir mit dem Herzen beten, dass wir uns mitteilen. So wie uns unser Schnabel gewachsen ist, so wie uns das Herz bewegt und drückt oder wo der Schuh drückt, dass ich zum Herrn auch mal schreien kann, zum Herrn weinen kann und so weiter. Nicht vorgeschriebene Gebete. Das passen manchmal gar nicht. Weißt du, jetzt für die Königin beten, wenn ich habe alte Gebetsbücher, ich mag sie trotzdem. Aber weißt du, für die Niederkunft der Königin, wir haben heute keine Königin mehr. Kann also diese Gebete schon unmöglich mehr sprechen. Also, Hochreligionen kontrollieren die Gebete. Oben, Jebu, Berg Zion. Es ist nicht erstaunlich, dass hier vorschreiben. Interessant ist dann diese ganzen Glaubensbekenntnisse. Ob es nizäische Glaubensbekenntnis ist oder welches Bekenntnis auch immer ist. Man sagt das Apostolische, vergiss es. Wenn du weißt, wie diese Glaubensbekenntnisse zustande gekommen sind, dann stehen dir die Haare zu Berge. Man hat Leute bestochen. Der Kaiser hat dafür gesorgt, dass das manche nicht anreißen konnten von den Aposteln oder von den Kirchenvätern, dass sie hinkommen und diese Konzile beschließen. Es gab einen Streit hin und her und so weiter und es ist mit sehr viel Lug und Trug zustande gekommen. Und dann, ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Dann wird das runtergeleiert. Aber das ist nicht das Bekenntnis, was die Apostel wirklich hatten. Verstehst du, die haben schon ihr Glaubensbekenntnis gehabt, aber das war bibelfundiert. Das war nicht von Menschen manipuliert. Das ist so wichtig. Und da sind Dinge drin, was du glaubst, dass du denkst gar nicht. Also die Gesetze Gottes vorgeschrieben. Konstantin hat sehr viel dafür gesorgt, dass diese ganzen Spannungen, also reine Kirche hat er gedacht, und die muss genauso sein, wie Rom entspricht. Du würdest geschockt sein, wenn du das alles lesen würdest. Die meisten machen sich gar keine Gedanken, lesen nicht, wie sind diese Dekrets und wie sind diese Glaubenslehren zustande gekommen. Und gerade in Ephesus, Maria als Gottesgebärerin. Weißt du, da hat man die Diana verehrt. Groß ist die Diana der Epheser. Ganze Zeit lang hat sich das ganz ruhig gehalten, solange die Christen waren. Und plötzlich kommt man und man nimmt diese Diana und sagt, Mutter Gottes. Die Frau, und das Bild hat sich nicht groß geändert. Das ist diese Frau mit dem Kind auf dem Arm. Und so wird unser Heiland, also Maria ist ganz groß und Jesus ganz klein. Auf dem Arm, dieses Baby Jesus. Verstehst du? Das sind nur die Namen geändert worden. Groß ist die Göttin der Diana, oder der Epheser. Groß ist die Diana der Epheser. Du siehst also, wenn nicht konsequent aufgeräumt wird, kommt es früher oder später. Nach einigen Generationen, nach 10 Generationen vielleicht, kommt es wieder hoch. Sind es nicht einmal 10 Generationen gewesen, damals bei den Aposteln. Vieles ist mit Geld gekauft worden, viele Ämter und was alles so an Kirchengeschichte entstanden ist. Das kann man gar nicht mehr so richtig glatt bügeln und gutheißen. Die ganzen Konzile und die ganzen Konzilbeschlüsse, wie die entstanden sind. Die Bibel sagt, ihr werdet inne werden, ob das von Gott ist oder nicht. Hier innen ist der Brunnen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist dieser Brunnen, dieser Schacht, durch den man hochsteigt und die Stadt erobert. Von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die ganzen christlichen Glaubensbekenntnisse müssen vom Heiligen Geist gereinigt werden und befreit werden von Menschenmeinungen und von Pharisäertum. Wir. Und was ist mit den anderen? Vielleicht sind die anderen besser dran. Ich bin sehr kritisch und sehr fraglich, vielleicht sind die anderen besser. Dieser Sauerteig der Pharisäer verdirbt den ganzen Tag. Nur ein Krümelchen reicht. Ich werde nie vergessen, als wir in Urlaub waren in Schweden, da kommt eigentlich war ein Fehler, was wir dort machten, aber es ist egal, Gott benutzt auch die Fehler. Das Haus ist zweimal gebucht worden, einmal für uns und einmal für eine Familie aus München. Und plötzlich müssen wir zwei Familien das Haus teilen. Und dann haben wir uns geeinigt, gut, sie sind Christen, sie kochen und wir sorgen für was. Wir machen dann Freizeit und betreuen die Kinder und sie kochen. Und die Frau, die hat nur so einen Behälter Sauerteig mitgebracht. Und die hat gesagt, ich werde für euch kochen. Und die hat immer wieder in der Küche runtergezogen, wieder frischen Sauerteig. Und wir sind auch in alles so zugenommen nach Hause gefahren, gesegnet nach Hause. Sie hat gekocht und gebrutzelt und gemacht und so weiter, alles vom Sauerteig. Aus so einem kleinen Krümel, was die da rausholen konnte an Sauerteig und wie schnell sich das so entwickelt hat und wie schnell das geschäumt hat. Und also ich sage das jetzt mal, ich bin keine Hausfrau und kenne mich auch in den Sachen nicht so aus, aber auf jeden Fall, der hat immer wieder gezupft und immer wieder rausgezogen und immer wieder frischer Knödel gemacht. Und wir sind auch zu Knödeln geworden am Schluss. Es war lieb. Aber das, ich habe noch nie gewusst, die Kraft des Sauerteigs. Deshalb sagt die Bibel, reinigt. Und wenn Passa passiert und wenn Passa gefeiert wird, dann müssen die Juden überall, und die Mutter versteckt extra einen Krümel, und das ist ein großes Fest für die ganze Familie. Wo ist dieser Sauerteigkrümel? Und alle suchen, alle sind auf den Knien und suchen, wo ist dieser Krümel? Hast du schon einen Krümel in deinem Leben gesucht? Nur ein Krümel, es reicht, um eine Festung Satans. Eine Jebusiter-Festung. Du wunderst, warum geht das immer so auf? Warum kommt das immer wieder zurück? Warum kommt das immer wieder? Ich dachte, ich habe das in das Kreuz, ich habe Jesus abgegeben, ich habe es 100-mal bekannt. Warum kommt es hoch? Da ist noch Sauerteig da. Der Glaube existiert ohne Sauerteig. Ohne diese treibende Kraft des Stoffes dieser Welt. Lieblosigkeit könnte eine Festung sein. Ich kann heute nicht groß darauf eingehen, aber zu Hause, in der Familie. Satan versucht Lieblosigkeit in der Familie, in der Ehe. Gott, deshalb sagt die Bibel immer wieder, Männer liebt eure Frauen und Frauen und so weiter. Gibt ganz klare Anweisungen. Wir müssen bei unserer Entscheidung bleiben, die Gott uns gibt. Also wenn ein Mann sich für eine Frau entschieden hat, soll er die Frau lieben, ob sie ihm passt oder nicht. Oh, das, oder mal tut das, was du da sagst. Nein, aber hier ist ein Prinzip. Du hast eine Entscheidung, dann solltest du eine Entscheidung lassen. Aber der Balak hat jetzt gemacht, nach 10 Jahren hat er eigentlich mal Ja gesagt zur Ehe und sich trauen lassen, nachdem 3 Kinder da sind. So, ja, du hast eine Entscheidung getroffen. Und das ist das Prinzip der Bibel. Du hast eine Entscheidung getroffen, bleib bei deiner Entscheidung. Auf Gedeih und Verderb, bis das Tod euch scheidet. Du hättest anders wählen können, aber du hast so gewählt und bleibe bei dem. Du hast dein Ja gegeben und weißt du, wie willst du Gottes Ja haben, wenn du zu deinem Ja nicht stehst und dein Ja nicht bejahst und nicht das annimmst? Wie willst du, dass Gott zu dir steht? Vergiss es. Also diese Festung der Treue, der Zuverlässigkeit. Gott will, dass du beständig bist. Das ist eine Fest, das ist was die Festung, du sollst die Festung besitzen. Du sollst fest und unerschütterlich sein. Bezahle dem Herrn dein Gelübde, und dann wird er dir helfen. Die Bibel sagt ganz einfach, steh zu deiner Frau. Also hier, wir haben immer wieder diese Hausregeln, beim Petrus besonders. Steh zu deinem Partner, steh zu deiner Gemeinde, steh zu deinem Wort, steh zu deiner begonnenen Arbeit. Bring deine angefangene Arbeit zu Ende. So viele Leute fangen so viele Sachen an und machen nichts fertig. Und wundern sich, warum werde ich nicht gesegnet. Wenn du etwas angefangen hast, bring zu Ende. Selbst wenn du ein Buch liest, fang gar nicht an zu lesen, wenn du weißt, dass du von vornherein nicht weißt, dass du lesen willst oder lesen kannst. Ich sage es ganz frei weg, bitte schenk mir keine Bücher oder schenk mir das nicht oder schenk mir jedes nicht. Ich lese nicht oder ich höre nicht, auch CDs oder Kassetten. Ich höre nur dann, wenn ich hören will. Aber dann höre ich auch. Aber irgendetwas sich so unterjubeln lassen. Und genauso ist, wie der Feind arbeitet, der jubelt, das Buch müssen Sie unbedingt lesen. Wer sagt mir, dass ich unbedingt lesen muss? Wenn es nicht, vielleicht interessiert es mich gar nicht. Meine Frau hat jemand ein Buch aufgebrummt, das musst du unbedingt lesen. Die sagt, die hat es angeguckt, wir haben das Buch gekauft. So ein Quatsch, wie kann man sowas lesen? Aber hoch und heilig empfohlen, das müssen Sie lesen. Christliches Buch. Vergiss es. Du musst es entscheiden, was du willst und was du nicht willst. Und dann sagst du, ich will Jerusalem einnehmen und ich lasse mir meine Zeit nicht von anderen stehlen und mich von anderen auch nicht manipulieren. Weißt du, so ist der Teufel, der arbeitet. Du kriegst ein Geschenk, musst lesen. Und dann, weißt du, dann kommen sie, nach 3 Tagen kommen sie und haben sie schon gelesen. Du kannst entweder lügen oder die Wahrheit sagen. Und manchmal musst du lügen. Und wehe, wenn du die Wahrheit sagst, dann werden sie aufsässig. Und ich habe schon Leuten Bücher zurückgegeben, die haben mich mehrmals so bedrängt. Haben sie schon gelesen? Ich habe gesagt, nein, ich lese es nicht. Es liegt bei mir schon irgendwo. Und irgendwann mal, wenn ich Muse habe, wenn ich Langeweile habe, was ich nicht habe, werde ich es lesen. Oder CDs oder Videos angucken. Was glaubst du, wie viele Videos ich zu Hause habe? Oder CDs, DVDs? Gucke ich gar nicht an. guck mir, was ich angucken will. Und Geschwister, das ist selbst entscheiden und nicht von anderen sich bestimmen lassen. Und das Niedertreten, das ist Niedertreten. Die wollen dich einfach so betreten und dich in Verlegenheit bringen. Das ist Betreten. Niedertreten, zu Verlegenheit, dass du sagst, naja, ich weiß es nicht, was soll ich, um des Friedens willen, wenn der nächste Mal guckt, manche sind so dumm und die gucken es an und lesen es, damit sie ein gutes Gewissen haben. Aber weißt du, du musst vor Gott ein gutes Gewissen haben und nicht vor Menschen. Und wenn du vor Gott gutes Gewissen hast, wirst du auch vor Menschen ein gutes Gewissen haben. Das ist, wie man seine Festung einnimmt und seine Festung aufbaust. David sagt, nicht mehr Sion, sondern seufzt, Heiligtum, das ist jetzt Haus Davids. Das ist jetzt Haus Davids. David war treu im Kleinen. Und es fängt mit kleinen Dingen an in deinem Leben. Durch den Brunnenschacht hochzusteigen. Du denkst, über die Mauer springen. Nein, 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 nein. David sagt, ich kann mit meinem Gott über die Mauern springen. Aber hier lernt er von unten an anzugehen. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Er wird die Kanaaniter und die Jebusiter vor euren Augen vertreiben. Wenn du den lebendigen Gott hast, dann laufen die Jebusiter und du nimmst die Stadt ein. Wenn du die Salbung nicht hast, dann triumphieren sie und lachen. Blind und Lahme werden über dich herrschen. Blind und Lahme werden die Stadt verteidigen. Und du wunderst dich, warum unfähige Leute über dein Leben bestimmen. Unfähige Leute. Die geben sich zwar als Experten aus, aber wenn du genau fragst, die bringen nicht mal einen Satz richtig zu Ende. Lahme und Blinde. Wenn die Salbung nicht da ist, da ist nichts mehr los in unserem Leben. Da war es ja auch in Israel, nichts mehr los. Und viele geben sich damit zufrieden, so wie es im Augenblick ist. Das ist auch eine Sache, eine ganz gefährliche Sache. Aber wir können nichts dagegen tun. Wir müssen jetzt mit der Situation uns arrangieren. Sie fühlen sich zwar, die Feinde sind da, wie, ja, wir müssen damit leben, Kompromisse machen. Alle, die die Salbung nicht mehr haben, sind zufrieden mit dem Status quo in ihrem Leben. So ist es, so muss es bleiben. Geschwister, und genau das ist das Verkehrte. Du hast nicht den Geist Davids, du hast einen Dämon, der in deinem Leben residiert und herrscht. Wenn du sagst, so muss es bleiben, wie es ist. Nein, es muss überhaupt nicht so bleiben, wie es ist. Es kann, es muss, es darf und es wird anders werden. Halleluja, das ist nicht der Dauerzustand. Das ist vielleicht jetzt gerade im Augenblick so, aber nicht für immer und alle Zeit. Das ist nicht in Ordnung, so hat Gott mich nicht gewollt. David ist noch nicht Herr über das ganze Land und deshalb muss er die Jebusiterstadt einnehmen und muss sie vertreiben, er muss konsequent handeln. Er darf nichts dulden und ich sage, dulden ist gefährlich. Wenn du etwas duldest, die Schläfer in deinem Leben sind gefährlich. Im kritischen Moment schlagen sie zu, wenn du nicht denkst, wenn du schwach bist. Es ist interessant, wer hat David zu Fall gebracht in Jerusalem? Eine Frau eines Hethiters. Er hat eigentlich unten im Tal nichts zu suchen gehabt, diese Frau. Die Bathsheba. Eine Frau eines Hethiters, weil die einfach, weißt du, hat oben vertrieben, oben gesiegt, oben triumphiert. Aber unten im Tal, da wohnt noch der Uriah, der Hethiter. Weißt du, du kannst in bestimmten Bereichen Sieg haben und dann, ja, die armen Leutchen da, diese Soldaten, Uriah und die Bathsheba, diese Hethiter, die lassen wir einfach da unten. Weißt du, wenn du die Feinde duldest unten im Tal, du kannst oben Sieg haben, im Beruf. Weißt du, es sind so viele Leute, die sind am Männer. Jetzt spreche ich von Männern. Weißt du, sie sind draußen im Beruf, sie sind Löwen, zu Hause sind sie Mäuse. Pantoffelhelden. Ja. Draußen sind sie Manager. Du kannst draußen Sieg haben, aber im Tal unten. Er geht unten von seiner Burg, von seiner Festung, die jetzt von den Jebusiter eingenommen hat, geht er spazieren und dann sieht er diese Frau dort unten in der Badewanne. Oder im Park. Nimmt Sonnenbad. Verstehst du? Und was ist es? Hethiter. Eine Ausländerin, die nicht aufgeräumt wurde. Weißt du, der Teufel ist ein Fuchs, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Und so raffiniert, da bleibt irgendwas übrig, eine Erinnerung oder ein Bild oder eine Person. Und es sind immer Menschen. Wenn du David anguckst in seinem Leben, durch was und durch wen er ist zu Fall gekommen, du kannst den Goliath besiegen, aber da unten, wenn du zu Hause auf dem Balkon spazieren gehst, wirst du nicht fertig. deine Gefühle. Deine Gefühle hast du nicht unter Kontrolle. Du kannst Goliath besiegen, aber Gefühle nicht. Und jetzt musst du mal lernen. Konsequent sein. Jahrhundertelang konnte Israel leben und gar nicht gemerkt und gar nicht gescheckt, die Stadt ist in Feindeshand. Und David auch, die Stadt schon eingenommen und ist schon eine ganze Weile in Jerusalem. Und ja, er ist schon eine ganze Weile König. Weißt du, der hätte schon ausräumen können. Er hätte die Leute evakuieren können. Er hätte die Leute umsiedeln können. Er hätte hier bereinigen können, seine Umgebung. Nein, er wohnt jetzt oben auf der Burg und sagt, ich bin hier sicher und geborgen, mir fehlt nichts. Aber hat unten nicht aufgeräumt. Wenn wir in unserem Leben nicht aufräumen, wird der Feind uns mit der Unordnung, die in unserem Leben erhalten geblieben ist, wird er uns zu Fall bringen. Eine ernste Botschaft, aber es ist so. Die Festungen, die müssen gar nicht so fest sein. Reste. Fremde Festungen. Noch ganz schnell, alles was nicht in Ordnung ist. So diese Widerstandsnester, Schläfer, wie ich sagte, Pöbelvolk, mit denen du dich abgibst. Wo der Feind Einfallstore hat, aus dem unerlösten Zustand noch von früher. Dein Charakter, ganz besonders unser Charakter, ist ein Problemfall. Ja, das ist mein Temperament. Nein, dein Temperament kann geheiligt werden. Und wenn dein Temperament geheiligt wird, wird was Wunderbares daraus. Aber bis dein Temperament, bis dein Charakter geheiligt wird, fließt viel Wasser vom Berg. David hat, ich bleibe jetzt bei dieser Jebusiter-Geschichte, David suchte die schwächste Stelle. Das war der Brunnen, diese Gihon-Quelle. Von unten her, Gihon heißt Hervorbruch, so was so hervorbricht. Und weißt du, mein Vater hat immer gesagt, weißt du, wenn eine Wespe rauskommt, der hat sich verflogen. Wenn zwei Wespen kommen, na, ist auch, vielleicht waren zu zweit da drin. Aber wenn es immer wieder Wespen rauskommen, dann muss ein Wespennest dahinter sein. Weißt du, wenn du einmal fluchst, ist es ausgerutscht. Wenn du einmal Fehler machst, na, ist es passiert. Aber wenn du immer permanent dieses Hervorbrechen, Gihon, hervorbrechen, wenn das immer wieder so hervorbricht, Jezon ist ein Zeichen von okkulter Belastung. Weißt du, ganz lieber patenter Kerl sein, ein ganz lieber Mensch. Aber dann kommt irgendetwas Dämonisches mal in die Quere und plötzlich gibt Scherben und Trümmer und Fetzen. Hervorbrechen. Diese Festung. Jezon ist ein Zeichen okkulter Belastung. Und oft geht es über Generationen, der Vater war so oder die Mutter war so, geht es über Generationen dieser Jezon. Ein typisches Zeichen. Das ist so eine Festung. Ganz lieb. Monate, Jahre unter Umständen. Aber dann wieder, da möchte ich den Menschen nicht begegnen. Gihon. Etwas, der immer wieder so emporkommt. Und dann so massiv. Und dann ist wieder Ruhe für eine Weile. Das ist bei Jezon. Über dein Unterbewusstsein musst du in die Stadt eindringen. Das ist dieses Loch, dieser Schlauch, dieser Tunnel. Über die Tiefe deiner Seele. Was träumst du immer? Was geht rauf und runter in diesem Schach? Wo holst du dein Leben her? Oder was bestimmt dein Leben? Und was ist eine Sache des Lebens? Besonders in Zeiten der Not, in den Zeiten der Bedrängnis. Also man braucht normalerweise diese Wasserquelle nicht, aber in Zeiten der Belagerung muss man zum Brunnen runtersteigen. Woher holst du deine Energie? Weißt du, viele Leute sagen, wenn Gott mir nicht hilft, gehe ich zum Teufel. Und das machen sie. Saul hat es so gemacht. Es war kein Prophet mehr. Samuel hat ihm nichts mehr zu sagen gehabt. Dann geht es zu der Hexe von Endor. Und so ist es. Also wenn Gott mir nicht hilft, dann gehe ich zu Magier, dann gehe ich zu Wahrsager, dann gehe ich zu, lasse ich Karten legen, dann lese ich Horoskop, was da drin steht für mich und so weiter. Weißt du, das ist aus welchem Brunnen schöpfst du? Das sind Festungen. Und die brauchst du erst, in guten Zeiten brauchst du den ganzen Schmarrn nicht. Aber in schlechten Zeiten, Krisenzeiten. Zu wem gehst du, wenn du Probleme hast? Geldschwierigkeiten. Denk drüber mal nach. Ich weiß, wovon ich rede. Wir hatten mal ganz massive finanzielle Probleme vor 30 Jahren. Ganz massive. Und ich hätte sagen können, Geschwister, ich habe ein Problem, bitte hilft mir. Ich habe gesagt, nee. Gott hat gesagt, bitte nicht Menschen um Hilfe, bitte mich um Hilfe. Und habe angefangen, Gott um Hilfe zu bitten. Und dann kam die Hilfe von einer Seite, wovon ich nicht dachte. Meine Schwägerin. Die kommt zu uns, besucht uns und sagt, ich muss eigentlich, ich weiß gar nicht warum, ich hab so ein komisches Gefühl, euch geht's nicht gut. Was ist euer Problem? Und die hat mir geholfen. Eigentlich keine Christen zu dem Zeitpunkt. Aber an dem Abend, als wir sagten, ja, das ist wahr, was du sagst, wir haben Probleme, aber wir haben es nur Gott gesagt, hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Verstehst du? Wo wir ehrlich sind und wir nur an Gott uns halten und Gott die Menschen dann als Lösung, als Patentlösung schenkt. Wenn wir zu Menschen gehen und sagen, ich habe ein Missionswerk, ich habe eine Aufgabe und ich möchte das und das, der Herr muss das tun. Und red nicht mit Menschen über deine Probleme. Das ist, red mit Gott. Und renn nicht zu den Jebusitern. Renn nicht zu der Banken. Renn zu Gott. Die Banken haben bald selbst kein Geld mehr. Nein, das ist, was ich sage, prophetisch. Die Banken haben selbst bald kein Geld. Die sind selbst am Ende. Die kannst du bald finanzieren und unterstützen. Und wirst womöglich mit dem Klingelbeutel durch die Stadt gehen, helfen sie der Deutschen Bank. Das kann auch alles kommen. Und weißt du, jetzt legen Leute Geld in Gold an. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Man wird das Gold auf die Straße schmeißen. Und dann, was ist mit diesem Gold? Keiner will mehr Gold haben. Keiner kann mehr Gold kaufen. Der Tag wird kommen. Dies ist das Buch von David Wilkerson. Ich mag das nicht auf der einen Seite, aber das ist schon vor 30 Jahren publiziert worden. Vieles, was der in seinem Buch Die Vision publiziert hat, erfüllt sich gerade in unseren Tagen. Die Dollarschwäche. All das, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Weißt du, als ich das Buch das erste Mal zur Korrektur lesen sollte, ich habe es gelesen, habe es zurückgegeben und gesagt, unwahrscheinlich, unmöglich, eine Zumutung. Heute ist es Wirklichkeit. Also damals habe ich zurück an den Verlag gegeben. Also ich kann es nicht glauben, das war vor 30 Jahren noch nicht realistisch. Aber heute wird es wirklich und wirklich. Wenn ihr noch so ein altes Buch irgendwo findet, liest es durch. Hast du noch? Ja, lies den Leuten mal was vor. Das erfüllt sich buchstäblich in unseren Tagen. Das erfüllt sich in unseren Tagen buchstäblich, was der Mann gesagt hat. Und er wurde zuerst mal verpönt, zuerst mal lächerlich gemacht und zuerst mal abgelehnt, auch von mir. Ich meine, ich habe es ihm selber gesagt, dass es so war. Ich sagte, Bruder, ich konnte es nicht glauben. Und es war unfassbar, was Gott gesagt hat. Und wenn Gott redet, es ist alles unfassbar. Weil es nicht für unseren Verstand ist. Es ist im Geist gegeben. Und die Zeit bestimmen wir nicht. Und du weißt ja, vor 30 Jahren, und das liegt schon mehr als 30 Jahren, 35 Jahre liegt das schon hier, wo das Buch, wo er die Vision hatte vom Herrn. Und das wird jetzt in Amerika reell. Und jetzt werden Leute schon umdenken müssen. Auch die ganzen Wohlstandsevangelisten und so weiter. Weißt du, man hat sich so seine eigene Theologie entwickelt. So ein Wohlstandsevangelium. Gott segnet uns. Gott wird uns segnen. Gott will uns segnen. Und Gott ist mit uns, ganz klar. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerecht nach Brot betteln muss. Das wird nicht passieren. Glaub, du brauchst keine Angst haben für die Zukunft. Gott wird für die Seinen sorgen. Du hast es gegeben und Gott wird dir das Brot zurückfließen lassen. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Haben wir gemacht und wir werden es tun, auch weiter tun. Und Gott wird wieder so Flaschenpost uns von woanders herzukommen lassen. Mit Brot gefüllt. Halleluja. Gott wird segnen. Und vielleicht werden uns eines Tages die Inder Brot zuschicken. Und uns unterstützen. Und unsere Gemeinde Heizkosten bezahlen. Und was weiß ich alles. Die Inder, die Chinesen. Warte mal ab. Die Blätter werden sich ändern und die Geschichte wird sich ändern. Es hat sich immer geändert. Das, was tief unten ist, wird oben und das, was oben ist, kommt tief runter. So, nur ganz schnell. Also überwinde diese Festung durch dein Unterbewusstsein. Und der Jerusalem einnimmt, diese Jebusiterstadt einnimmt, der wird ein Heerführer sein. Du wirst ein Heerführer werden, wenn du die Stadt einnimmst, deine Stadt, dein Jebusiter. Joab versuchte nicht über die Mauern, sondern über die Wasserquellen und er hat es erreicht. Er versucht über das Innere die Stadt zu erobern. Du musst über das Innere. Geschwister, mir ist auch so groß, auch in diesen Tagen hier jetzt mit Stephen Brooks geworden, der innere Mensch, der Wandel mit Gott, das Leben mit dem Herrn, diese Verbindung, diese Gemeinschaft, die Nähe zu Gott. Da überwinden wir die Stadt, durch die Nähe zu Gott, durch dieses innere Leben, nicht durch Halleluja. Und Larifari, sondern durch den Wandel mit dem Herrn. Henoch wandelte mit Gott. Halleluja. Wunderbar. Mir hat die erste Predigt gefallen, sehr gut. Und er zeugte Söhne und Töchter, dieser Henoch. Und er hat die Arbeit Familienarbeit, Familienfürsorge, all diese Dinge ganz normal gesehen und trotzdem mit Gott gelebt. Mach dein Haus, diesen Zeus-Tempel, diesen Zionsberg zu Davids Haus, zu deinem Haus. Halleluja. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist und dass du uns so einen Geist von Joab schenkst, der einfach sagt, ich muss und ich werde, David, ich werde für dich die Stadt einnehmen und die Stadt erobern. Und heute Abend sucht der Herr Eroberer, die mutig und kühn und entschlossen sind und im Namen Gottes Taten tun wollen. Halleluja, halleluja. Besiege deine Unterdrücker, besiege deine Widerständler, besiege das, was immer wieder so hervorbricht, so ab und zu mal von Zeit zu Zeit hochbricht und das, woran du dich schämst und dich genierst und sagst, ich weiß nicht, irgendwie immer wieder der gleiche Zirkus. Nein, stopp den Zirkus im Namen Jesu und gib ihm keinen Platz, dass er bei dir residieren kann und auftreten kann. Und verbanne den Zirkus aus deinem Leben, den geistlichen, religiösen Zirkus, den gottlosen, den dämonischen Zirkus in deinem Leben. Verbanne es in Jesu Namen. Halleluja, halleluja. Lass unsere Hände emporheben und lass uns den Herrn preisen. Vater, ich preise dich jetzt und rühme dich, dass du jetzt mit dieses Volk Gottes, diese Stätte hier nimmst als eine Stätte, wo Jerusalem ist, wo Anbetung ist, wo Lobpreis ist, wo Dankeschön ist, wo Ehre Gottes ist. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja, dies ist der Ort, den du dir erwählt hast. Wir singen diesen Chorus nochmals. Halleluja, das ist die Stätte, den Gott sich erwählt hat. Und ich bin so fest, als ich das gesungen habe, habe einfach gespürt, die Salbung, das ist Zion. Halleluja, das war früher Levi-Hosen, Jeanshosen hat man hier gemacht und Singernähmaschinen gelagert und so weiter. Und die Leute sind alle nach Amerika abgehauen und jetzt hast leer gewesen und jetzt dienen wir zur Ehre Gottes hier und preisen Gott an dieser Stätte. Halleluja, preis Gott und rühmen den Herrn. Dies ist der Ort, den Gott sich erwählt hat, wo Menschen, müde Menschen stark werden, wo Schwache erquickt werden am inwendigen Menschen. Vater, ich segne die Menschen, die hierher kommen, Sonntag, Freitag, Samstag, Mittwoch, wann es auch immer ist, Herr. Gesegnet sollen sie sein an dieser Stätte. Amen.